Entspannende Weihnachtsmusik ob der Winterzeit hier im Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute sind Internetprotokolle, trotz der Weihnachtszeit, denn das Internet kennt kein Weihnachten und keinen Urlaub. Pi, fang mal an. Wo sind meine Aufzeichnungen?
Ja, wir haben gedacht, wir
einleitenderweise
über das Internet, wie das so funktioniert, warum das funktioniert. Und viele Sachen merken wir ja gar nicht, was da so im Hintergrund abläuft. Manchmal scheint das so ein bisschen durch und man versteht es nicht ganz, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt.
Hm.
Zum Beispiel fangen wir damit an, dass jeder PC irgendwie so eine eindeutige Adresse hat. Das hat man vielleicht schon mal gehört, so eine IP-Adresse. Sieht man aber meistens gar nicht mehr.
Jetzt gibt es Internetbasiswissen. Ja, immer wenn die falsch eingestellt ist, geht irgendwas nicht. Dann sieht man plötzlich, dass es da was gibt.
Genau. Man merkt es erst, wenn es nicht mehr geht.
Ja.
Also normalerweise hat man halt irgendwie daheim so einen kleinen Router stehen, der einen zum Internet verbindet und einem jedem Rechner, der irgendwie lokal da angeschlossen ist,
ja,
so eine Adresse zuweist.
So eine Fritzbox oder wie heißen die bei der Telekom? Die sind, glaube ich, so Siemens-Geräte, oder?
Es sind nicht nur ausschließlich Siemens-Geräte, aber
auch.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie die heißen. Die haben ja dann irgendwie eigene Serie.
Speedport, glaube ich.
Ja, Speedport, genau.
Und darunter ist Hardware verschiedener Hersteller, also das ist nicht mehr ausschließlich Siemens. Mhm. Aber ist ja auch egal.
Wie auch immer, man hat halt so ein DSL-Modem, das stellt per DSL, das kennt man ja, eine Internetverbindung da her. Mhm. Und dieses Modem kriegt dann eine Adresse.
Richtig.
Und mit dieser Adresse ist man dann halt im Internet zu erreichen.
Ja, das ist wie so eine Postadresse und dann kann da irgendwas hingeschickt werden. Man kann da irgendwie an einem anderen Rechner, an einem Server fragen, ich hätte gerne die Seite, schick mir doch mal, das hier ist meine Adresse.
Das heißt aber auch, ich könnte deinen Computer zum Beispiel auch paketisch, also Daten schicken.
Richtig.
Ich könnte auch bei deinem Computer eine Internetseite anfragen.
Theoretisch schon, aber es muss dann halt irgendwas laufen, das dann halt diese Anfrage beantworten kann.
Das heißt, dein Computer muss entsprechend eine bereithalten, damit er die ausliefern kann. Also.
Genau, also es gibt dann zu den Adressen gewisse Ports, also sind so Anschlüsse sozusagen. Und dann auf jedem Port hat man im Prinzip eine andere Anwendung laufen, dann zum Beispiel eine Webseite zur Verfügung stellt oder Nachrichten empfängt von Instant Messenger.
Port ist auch nur eine Nummer. Port 80 ist für Internetseiten.
Genau.
Port 25 ist, wenn man E-Mails verschicken möchte zum Beispiel. Aber es ist immer dieselbe Adresse, nur ein anderes Stockwerk sozusagen.
Genau.
Sag mal, Obergeschoss 80 ist halt für Internetseiten.
Aha. Ja, aber normalerweise kennt man gar keine IP-Adressen mehr. Also
nee, benutzt man
ich muss
nicht.
Jetzt sagen, im Internet, ich wüsste keine IP-Adresse von irgendeiner Seite auswendig.
Nicht mal von deiner eigenen.
Wisst ihr was?
Ist auch nicht mehr sinnvoll, das zu machen, weil die IP-Adressen ändern sich halt. Und der einzige Weg, sozusagen sicher eine Seite zu haben, ist eben den Namen zu haben, weil da auf dem DNS-Server dann immer nach der entsprechenden richtigen Nummer danach, sozusagen Anschlussnummer, gesucht wird. So kann eigentlich nichts passieren.
Mhm.
Ich meine, das ist nur dann schlecht, wenn dann irgendwie der DNS-Server gerade nicht läuft. Dann kann man halt eben. Könnte man sich theoretisch noch durch Nummern irgendwie durchhangeln, aber ja.
DNS ist das Telefonbuch.
DNS ist quasi das Telefonbuch des Internets.
Ich sage zum Beispiel, ich will nordfunk.cccmz.de aufrufen und dann sagt das Telefonbuch, ja, das ist jetzt die Adresse 192.178.2.25.
Genau, da muss man immer erstmal nachschlagen, wenn man jemanden anrufen will sozusagen.
Genau, und das macht aber der Computer ja automatisch dann.
Genau,
ja. Ja, die IP-Adresse im lokalen Netz vergeben wird ja in der Regel heute auch automatisch. Also da das Modem und der Router ja ohnehin schon zu einem Gerät zusammengewachsen sind, ist da in der Regel auch ein DHCP-Server drin, der dynamisch IP-Adressen vergibt. Und das heißt, ich stecke mich einfach rein und ich kriege irgendeine freie Adresse dann zugewiesen und kann dann halt direkt auch quasi ins Internet gehen.
Aber das ist nicht die Adresse, mit der du im Internet sichtbar bist.
Oder? Nee, das ist eine lokale Adresse.
Das ist natürlich jetzt nochmal
so. Da wird schon wieder kompliziert.
Da wird es kompliziert. Das ist so ein Hack. Mal zurück zum Einfachen. Diese Adressen müssen ja eindeutig sein. Das heißt, ich kann ja nicht einfach irgendeine Nummer nehmen, weil vielleicht hat ja jemand anders die auch schon in Gebrauch. Und das Internet weiß ja dann gar nicht, für wen das Päckchen dann oder für wen die Daten sind oder so, ne?
Ja.
Wenn es zwei gleiche gibt.
ist an sich schon sowieso mal komisch, wo das Internet einher weiß, wo dann die Adresse zu finden ist.
Ja, das ist diese magische Wolke, die weiß das einfach.
Die magische Wolke, die ist allwissend.
Ja, allwissende magische Wolke, ja. Nee, aber ist ja wirklich so. Das wird ja dann irgendwie zentral vergeben wohl, oder nicht? Oder wie funktioniert das?
Ja, es gibt dann so ein zentrales Register über alle Adressen und die werden dann so stückchenweise rausgegeben an irgendeinen Internetprovider zum Beispiel. So kriegt er einen ganzen Block. Und der verteilt es dann wieder weiter an die Leute, an deine Kunden.
Und die zentrale Stelle ist die ICANN, oder nicht? Internet Consortium for Names and Numbers, irgendwie so.
Ja, so.
Sowas ähnliches.
Mhm, ich meine auch.
So, natürlich die Amerikaner.
Genau.
Sozusagen.
Die haben da sowieso die Hand drauf.
Und
das ist auch dieses DNS-System, Domain Name System, bei dem man dann halt die IP-Adressen nachfragen kann. Das besteht irgendwie aus 13 Servern im Prinzip nur.
13 Computer nur.
Ja, so als ursprünglich waren es 13.
Weltweit, ja.
Weil mehr in die Liste nicht reingepasst haben. Und
da war Speicher noch knapp.
Genau, da war das noch sehr knapp. Und davon, also früher standen die alle in der USA. In solchen Zeit stehen davon nur noch 7 in der USA und die anderen 6, die sind so aufgeteilt worden in mehrere Knoten. Also sie sind dann nicht mehr 6 Rechner, sondern das sind dann insgesamt 123 Rechner, die dann über die ganze Welt verteilt ist.
Ach, dann doch. Dann stehen ein paar
auch in Deutschland. Haben wir dann irgendwann mal gemerkt, dass es nicht so gut ist, wenn die alle in den USA stehen, weil wenn man dann in China eine Seite aufrufen will, muss man dann erstmal um die ganze Welt anfragen.
Und das dann, obwohl das Internet so schnell ist, dauert doch einen Moment, bis so ein Datenpaket nach den USA verschickt wurde. Ne?
Genau, ich meine, so ein Paket geht natürlich schnell, aber wenn da
mehrere Pakete
und wenn dann da 2 Millionen Antwort. Chinesen sitzen und alle mal Google aufrufen.
Dann wird es aber eng auf der Datenautobahn.
Genau, und dann gibt es dann halt irgendwelche Zwischenserver, die das dann weiterreichen.
Okay. So, und die teilen das dann auf in so Adressbereiche und sagt so, und jetzt hier gibt es eine zentrale Vergabestelle für Deutschland zum Beispiel. Gibt es, glaube ich, auch, ne?
Mhm.
Das macht das die DENIC.
Genau.
DE für Deutschland, NIC für Network.
Ja, da kommen wir eigentlich schon direkt zu diesen Adressen selbst, die so aufgebaut sind. Also man tippt da immer irgendwas in den Browser ein, irgendwie http://www, zum Beispiel cccmz.de, unsere Seite.
/Mate-Karte,
genau. Ja. Die Adressen liest man eigentlich so von rechts nach links. Da steht da hinten immer so ein .de dran. Eigentlich ist es hinter dem .de nochmal ein Punkt, aber weil das sozusagen die Wurzel ist der Adresse.
Mhm.
Aber den Punkt lässt man immer weg.
Der globale Punkt.
Genau, der globale Punkt, da fängt alles an. Und
funktioniert das, wenn ich den reintippe, funktioniert das dann?
Ich meine schon. Muss man ausprobieren.
Habe ich noch nie probiert.
Ich meine, ich habe es mal probiert.
Okay.
Genau, und dann gibt es halt immer diese Top-Level-Domains heißen die, also irgendwie .de zum Beispiel, .com, .net.
Ja, kennt man.
Genau, und also die meisten sind irgendwie heutzutage irgendwelche Länder, .uk, .at für Österreich. Und es gibt aber auch so ein paar, die irgendwie thematisch sind, wie zum Beispiel .com für irgendwie kommerzielle Seiten oder .net für irgendwelche Netzwerke, .org für Organisationen, .name, wenn man irgendwie was für einen Namen machen will.
Das ist relativ neu, ja.
Genau, um die Seiten so ein bisschen zu unterteilen, zu strukturieren.
Gibt auch mittlerweile .eu.
.eu gibt es auch, richtig.
Und .info.
Ja, gibt es haufenweise Seiten.
Ja, ja.
Man hat sich da einfach irgendwie mit der Zeit immer wieder neue Top-Level-Domains einfallen lassen, weil irgendwann ist halt alles Interessante vergeben und dann muss man an Second-Level-Domains und dann muss man halt neue, oder dann möchte man gerne neue Top-Level-Domains haben. Weil am Anfang gab es ja ein rein amerikanisches Netz. Da gab es MIL für alle militärischen Einrichtungen, GOV für alles, was Regierung war,
Government,
Org für nicht kommerzielle Organisationen, COM für kommerzielle Organisationen, EDU für alles, was irgendwie Schulen, Universitäten waren.
Von Education.
Ja. Und damit, NET gab es, glaube ich, auch noch schon am Anfang.
Ja.
Und damit war eigentlich das Internet durch, so ungefähr. Ich meine, das war damals auch relativ übersichtlich. Da gab es ein paar hundert Seiten und das reichte dann halt auch aus. Also.
Und dann sind die Länder dazu gekommen wahrscheinlich als nächstes?
Dann ist irgendwann das Internet international geworden. Und ja, dann hat man halt für jedes Land dann irgendwie eine Länderdomain dann geschaffen. Zumindest für die erstmal angeschlossen wurden.
Ja. Hm. Inzwischen hat da, glaube ich, jedes Land ein Recht drauf, so eine Endung zu haben. Gibt dann auch irgendwelche kleinen Inseln, wie zum Beispiel Tuvalu. Ich weiß gar nicht, wo die liegt. Das ist auf jeden Fall Man kennt es nur deswegen, weil die Endung TV haben, die dann gerne von irgendwelchen Fernsehsendern oder so missbraucht wird im Grunde, weil es ja eigentlich für die Insel gedacht ist, aber liest sich halt auch so ganz nett, ne?
Ja, genau. Sat1.tv. Gibt's es? Wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, ja. Das klicken sie alle. Gut, gut. Und dann gibt's halt diese Top-Level-Domains und da gibt's jeweils eine Stelle, die für alles zuständig ist, was auf .de endet oder was auf .uk endet oder so.
Ja.
Und die sagen dann, da muss man sich dann melden, wenn ich jetzt zum Beispiel tanjev.de haben will, müsste ich mich da melden und sagen, Jungs, hätte ich gerne.
Genau.
Und dann sagen die, nee, schon weg. Richtig. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei tanjev.de. Aber wenn du jetzt...
Wenn du es jetzt sagst, ist es wahrscheinlich gleich
weg. Wenn jetzt der Carsten ankommt mit carsten.de, das ist vielleicht schon weg. Und sagen, nee, das hat schon jemand anders.
Das könnte leicht passieren. Ja, genau. Und die sind halt so hierarchisch aufgebaut, dass man erst irgendwie diese übergeordnete Struktur hat, irgendwie das Land zum Beispiel. Und dann... die Seite, also meistens den Server, zum Beispiel irgendwie unseren cccmz.de und darunter kann man das dann halt noch weiter unterteilen in irgendwelche Unterseiten oder oft halt auch in irgendwelche Services, in irgendwelche Protokolle, die auf dem Server laufen, wie zum Beispiel www für Internet. Das ist so eine Standardsache oder manchmal gibt es irgendwie .mail, wenn man irgendwie einen Mail-Server da hat und da E-Mails drüber verschicken kann.
Ja, sowas haben wir auch. mail.cccmz.de. Nur da kommt natürlich keine Internetseite raus, sondern das ist der E-Mail-Anschluss sozusagen.
Genau.
Und wenn mein Computer jetzt, also wenn ich jetzt eingebe, ich will www.cccmz.de, sagt mein Computer, oh, DE, das ist wohl die DENIC, da muss ich da mal nachfragen. Wer ist denn hier cccmz in Deutschland? Und dann kommt eine Antwort, ja, das ist der Server mit der IP-Adresse so und so und so. Und dann geht mein Computer dahin, sagt, hallo, man hat mir gesagt, du wärst cccmz.de und ich suche jetzt speziell www.cccmz.de und dann sagt der Server, jo, und das ist jetzt, das bin ich oder das ist jetzt die IP-Adresse. Geht das so ungefähr?
Genau, da kriegt man so eine Zahl zurück. Irgendwie so vier Blöcke sind das mit so Punkten dazwischen.
Also ich mein, das ist die Adresse, genau.
Genau, die Adresse, diese IP-Adresse und dann kann man da was hinschicken und der Computer macht das dann automatisch.
Und dann kann man am Ende, wenn man diese Adresse endlich rausgefunden hat, nimmt man mit diesem Computer Kontakt auf und sagt, so, und jetzt will ich mal deine Internetseite haben.
Ja, wobei im Endeffekt, du guckst ja nur in einem Telefonbuch nach. Also du klapperst nicht mehrere ab, sondern du guckst sozusagen bei deinem DNS-Server nach.
Okay,
der dir in der Regel von deinem Internetprovider automatisch zugewiesen wird. Es sei denn, du möchtest unbedingt manuell irgendwie den anderen suchen, dann musst du den halt manuell in deinem Rechner eintragen. Und ja.
Das ist aber, soweit ich weiß, eine Optimierung. Und wenn dein DNS-Server, den du gefragt hast, so gar nichts weiß, dann fragt der sich die ganze Kette durch, oder?
Der fragt sich nach oben durch, sozusagen, bis hin zum... Bis zum Root-Server halt.
Ja, und wenn der das dann raus hat, speichert er das zwischenfalls nochmal einer fragt, sozusagen. Muss er nicht nochmal...
Ja,
abklappern, weil das ist ja auch ein Geschwindigkeitsproblem.
Das ganze System ist ja relativ komplex. Ich meine, die ganzen Root-Server müssen untereinander sich ständig synchronisieren, wenn sie neue Informationen kriegen und diese Daten müssen nach unten weitergegeben werden. Also das ganze System ist, ursprünglich mal gemacht worden in der Zeit, als die Zahl der Nutzer begrenzt war und man sich halt dachte, hier werden schon keine Spinner rumlaufen, die irgendwie absichtlich alles kaputt machen wollen. Inzwischen ist das alles so ein bisschen anders geworden.
Jetzt gibt es auch entsprechende Probleme.
Und inzwischen hat man sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie man diese ganze Infrastruktur, sagen wir mal, gegen Angriffe von außen absichert. Also insofern, das ist schon einigermaßen sicher.
Aber das ist auch ziemlich kompliziert geworden alles.
Ja.
Aber was mir zu dem Thema gerade einfällt, ist, da gab es ja, oder gibt es ja immer noch dieses Bestreben, zu zensieren, heißt das ja nicht, wie heißt denn das, wenn man Internetseiten sperrt? Das heißt, Zugangserschwernis. Ne?
Zugangserschwernis,
genau. Den Zugang zu bestimmten Internetseiten zu erschweren. Ja, und da gab es ja dann im Internet auch kleine Videos, wie man diese Sperre umgehen kann. Und das hat ja genau mit diesem DNS zu tun. Im Endeffekt ist ja die Idee, dass ich halt frage, ich möchte gerne kinderporno.de aufrufen. Und dann sagt der DNS-Server, nee, das gehört jetzt aber gerade zu den gesperrten Namen. Da gucke ich gar nicht erst nach, wem das gehört. Sondern
Jein, da wirst du dann direkt auf die Stoppseite umgeleitet.
Oder genau, man kriegt eine falsche IP-Adresse und wenn man da anfragt, kriegt man dann nur diese Stoppseite halt zurück. Ja.
Genau, und wenn man dann und im anderen Verzeichnis nachschlägt, das halt nicht so gesperrt ist, weil es nicht in Deutschland steht, dann kriegt man halt die richtige
Adresse. Ja, ich meine,
genau, ja, das
die Russenmafia steht ja auch nicht unter Russenmafia im Telefonbuch drin. Da musst du auch nicht ein bisschen bemühen, bis du die richtige Telefonnummer rauskriegst. Also ich meine...
Das stimmt, die haben so eine Geheimnummer, ne?
Ich weiß, in Russland haben die vielleicht auch ein offizielles Telefonbuch.
Wahrscheinlich. Eben, da musst du halt im russischen Telefonbuch nachgucken, ja.
Die haben da so ein betriebsinternes Durchwahlnummern.
So die Regierungsstelle für Bestechungsgelder.
Ja, genau.
Unter B bitte nachgucken.
Ja, genau. Okay, aber das hat mit diesem DNS zu tun, ne? Dass das auf der Ebene gesperrt wird und auch auf der Ebene auszuhebeln ist.
Ja, gut,
wobei,
ich meine, das
was ist jetzt zunächst mal das.
War halt die Sparlösung, die sie damals sich ausgedacht haben, weil sie der Meinung waren, dass das möglichst schnell geht. Ich denke mal, wenn die ernsthaftere Sperrbestrebungen haben in der Zukunft, werden die sich sicherlich über den Technologietransfer dann mal in die andere Richtung von den Chinesen mal sagen lassen, wie man es macht.
Ja.
Weil die sind da ja auch schon relativ weit vorne, wobei wir von den Chinesen auch lernen können, dass es eh nicht klappt am Ende. Also wer wirklich durchkommen will, der kommt auch durch die virtuelle chinesische Mauer durch. Insofern, Zensur im Internet ist halt eben eines der großen Wunschträume diverser Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, aber in der Praxis einfach nicht durchsetzbar.
Das ist so wie Kopierschutz bei der Musik.
Richtig, weil im Endeffekt halt doch die Leute, die Ahnung haben, meistens genügend Freiheitsdrang haben, um einen Weg drum herum zu finden. Und die Jungs, die halt in der Regierung oder in den Nichtregierungsorganisationen arbeiten, meistens irgendwie hinterher schwimmen müssen.
Gut, jetzt sind wir aber ein bisschen von dem DNS-Kram eigentlich weggekommen.
Ja, jedenfalls haben wir jetzt gelernt, wie dieses DNS ungefähr funktioniert.
Genau.
Es ist unheimlich kompliziert, aber im Grunde genommen... So die Grundstrukturen sind gar nicht so schwer zu verstehen.
Das Tolle ist ja, dass es inzwischen aber so einfach geworden ist. Ich meine, wenn ich überlege, als ich 94, 95 ersten Schritte im Internet gemacht habe, da musste ich mir, hatte ich eine feste IP-Adresse, ich musste mir manuell DNS-Server raussuchen und die dann mit deren Nummer in meinem System eintragen, damit ich überhaupt irgendwie Namen auflösen konnte.
Die DNS-Server selbst, das Telefonbuch hat ja auch wieder eine Telefonnummer, also ist ja eigentlich mehr eine Auskunft als ein Telefonbuch.
Ne? Richtig. Ja, die muss man ja aber auch erstmal kennen.
Und die Nummer muss man kennen,
Heute läuft das alles automatisch in der Regel, früher war das nicht automatisch, da musste man das alles erstmal wissen, das heißt, ich musste erstmal ein paar Nummern überhaupt haben, wissen, damit ich überhaupt im Internet irgendwie funktionieren konnte. Inzwischen ist es halt wirklich... sagen wir mal, deutlich benutzerfreundlicher. Ja, ich stecke mich rein und kann eigentlich direkt los. Schwierig wird es natürlich dann, wenn irgendwann mal was nicht funktioniert, ja, weil dann kann es natürlich 1000 mögliche Gründe haben.
Ja.
Und,
aber ja, dafür gibt es ja den netten Kundenservice.
Dafür gibt es den Kundenservice, ja. Ist übrigens hier mit festen und dynamischen IP-Adressen war gerade das Problem bei uns vor ein paar Wochen in der Firma, dass irgendwie ein Rechner nicht mehr im Netz funktionierte und dann kam am Ende halt raus, aus irgendeinem Grund hatte der seinen Rechner auf eine feste IP-Adresse umgestellt und dann vergessen, wieder zurückzustellen. Und dann ging halt nichts mehr, ja.
Okay.
Ja. Warum auch immer er das umgestellt hat?
Ich meine, der hat schon...
Spieltrieb.
Das ist manchmal nötig, weil nicht nur im Internet arbeitest du mit IP-Adressen, sondern zum Teil wird das auch für interne Netzwerke genutzt und die arbeiten zum Teil einfach auf festen IP-Adressen. Ja. Also,
das heißt, wenn man ein paar Rechner beieinander zusammenschließt, die gar nicht mit dem Internet verbunden werden, benutzt man trotzdem die Internettechnologien sozusagen.
Man benutzt dasselbe System, nur wenn man halt sich Arbeit sparen will, um einen DHCP-Server aufzusetzen. DHCP ist das System, mit dem man dynamisch diese
Auskunft,
diese Adressen vergeben kann. Mhm. Oder beziehen kann, sagen wir mal.
Wenn man keine Auskunftsstelle aufbauen will, dann trägt man halt bei den 5 Rechnern die paar Adressen, die man so kennt, einfach fest ein und sagt, ey, du brauchst die Auskunft nicht anzurufen, du weißt einfach, du weißt die Durchwahl schon.
Und momentan ist es ja so, das IP-System arbeitet mit 4 Blöcken, jeweils einem Byte.
Aha.
Das heißt, ich habe 256 mögliche Nummern sozusagen pro Block.
Hoch 4?
Das heißt 256 hoch 4 mögliche...
Sind irgendwie so 4 Milliarden
Adressen. Genau.
4 Milliarden Adressen.
Hört sich verdammt viel an.
Das ist langsam ganz schön knapp.
Ja, wenn man dann noch überlegt, dass es ganze Blöcke gibt, die davon sozusagen reserviert sind für bestimmte Anwendungen, dann wird es halt auch ganz schnell weniger. Und klingt immer noch wahnsinnig viel.
Das stimmt, es gibt Universitäten in den USA, die haben erstmal so 500.000 Nummern. Die haben zwar nur 100 Computer da stehen, aber die haben so einen ganzen Bereich von 500.000 Nummern erstmal reserviert, den darf kein anderer verwenden. Das ist so ein Problemchen, ne? Ich fantasiere, ich weiß nicht, wie die Zahlen wirklich sind.
Ja, aber es ist wirklich so.
Kann schon sein.
Aber dann wurden ja noch einzelne Nummernbereiche für interne Netze belegt, also zum Beispiel 192.168.
Und dann, die darf man dann draußen im großen Internet auch wieder nicht verwenden.
Das richtig, ja. Und dann gibt es noch irgendwie 10.0. Also es gibt ganze Blöcke, die sozusagen davon weg sind, dann Blöcke, die reserviert sind. Mhm. Im Endeffekt ist die Zahl der Internetadressen überhaupt nicht ausreichend. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, an dem wir wirklich mit kompliziertesten Technologien irgendwie versuchen, diese Nummernknappheit zu umgehen.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil erstens jeder im Internet sein kann. Das war ja ursprünglich mal nicht so. Also jeder Haushalt hat ja heutzutage, oder fast jeder, naja, sehr viele, einen Internetanschluss weltweit. Die ganzen Chinesen machen mit. Und jetzt fangen wir auf einmal noch an, Handys mit dem Internet zu verkoppeln. Die brauchen ja auch irgendwie alle einen Zugang jetzt, unbedingt, ne? Und Laptops für unterwegs mit UMTS und...
Nicht zu vergessen, meinen Kühlschrank mit dem Internetanschluss.
Hast du schon einen? Nein. Ja, aber das kommt.
Normale Telefone daheim, zwischenzeitlich dann auch, wenn man irgendwie über Internet telefoniert, haben die Telefone dann auch eine IP-Adresse.
Oh ja, das stimmt, ja. Das kommt auch noch dazu. Und, aber das mit dem Kühlschrank ist eigentlich gar nicht so abwegig. Das gibt es ja schon. Gibt schon die ersten Kühlschränke, die... Was machen die überhaupt dann damit?
Keine Ahnung.
Software-Updates.
Da kannst du dann im Internet nachgucken, was im Kühlschrank ist. Die haben so einen Barcode-Scanner und dann kannst du dann immer das Essen, was du reinlegst, da so wie bei der Kasse über die Theke ziehen.
Und beim Rausnehmen auch, und dann weiß er immer, was drin ist und was nicht.
Genau,
und
dann weiß der Kühlschrank, was er alles hat und sieht dann auch, okay, jetzt hat er irgendwie die Wurst rausgenommen und dann wieder zurückgetan, dann bestelle ich mal neu.
Wenn ich da überall RFID-Tags dran mache, dann wird das noch viel besser.
Dann wird es wirklich funktionieren, weil ich ziehe nicht jedes Mal den Barcode da. Ich glaube nicht.
Das wäre ein bisschen stressig.
Okay, also ganz ausgereift ist noch nicht, aber es gibt so Bestrebungen. Aber das stimmt schon, diese 4 Milliarden Adressen, das sind, glaube ich, weniger als eine Adresse pro Quadratmeter auf dem Globus, ne?
Ja, viel Globus ist auch recht
viel
groß.
Zu wenig.
Auf jeden Fall, es reicht
nicht. Also gibt es IPv6, das ist quasi der Nachfolgestandard und der sieht 64-Bit, glaube ich, vor. Wie viele Adressen wären das dann ungefähr?
Unzählige.
Ja gut, das hat man jetzt aber von denen auch schon mal gedacht.
Auf jeden Fall.
Man hat auch früher gedacht, 40 Megabyte Festplatte wären viel.
Ja, 640 Kilobyte Arbeitsspeicher reichen für jeden.
Ja, genau. Hat ein großer Informatiker mal von sich gegeben. Ja, das war damals so. Ja, auf jeden Fall, das wäre dann aber eine Adresse pro Quadratzentimeter weltweit, ne? Ungefähr. Ja. Und das reicht erstmal.
Für die nächsten paar Jahre.
Ja, wobei...
Wenn wir da mal diese Umstellung vollzogen haben.
Ja.
Ja, wobei, ich meine, möglich ist die schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, aber es tut sich halt fast nichts. Ja, Technik wird zwar irgendwie nebenher so ein bisschen aufgebaut, aber wer benutzt es denn schon wirklich? Ja, das ist ja fast niemand.
Das stimmt, ja.
Es kostet halt Geld, das wirklich zu vollenden, dass es überall gescheit funktioniert.
Ja, das.
Und davor scheuen sich halt alle, solange sie nicht dazu gezwungen sind. Und das würde erst passieren, wenn es wirklich keine Adressen mehr gibt.
Ja, das Interessante ist, dass es ja eigentlich schon überall eingebaut ist. Also heute jedes internetfähige Gerät kann das ja, beherrscht den neuen Standard
jedes
schon.
Jedes neue, aber neuere. Die alten halt noch nicht und es gibt halt noch viele alte Hardware.
Ja, dann gibt es vielleicht mehr alte Hardware, als man das so denkt. So, wir haben jetzt viel über IP-Adressen und Telefonbücher geredet oder eigentlich Auskunft teilen sozusagen.
Ich wollte noch was zur Adresse sagen, also diese Adresse, die man normalerweise eintippt. Wir hatten zum Beispiel gesagt, dieses www ist dann irgendwie für Internetseiten, aber oft kann man das zum Beispiel weglassen, weil es sowieso klar ist, dass man irgendwie die Internetadresse, also die Webseite sehen will und nicht irgendwie per Browser auf den Mail-Server zugreift, was keinen Sinn macht.
Außerdem ist www ja auch nur ein Rechnername und das ist eigentlich nur eine Konvention, dass man sich mal das ausgedacht hat, dass man das wohl verwenden könnte.
Genau, das ist nur so
das muss pauschal. Das muss nicht so heißen.
Ja. Also meistens klappt es auch, wenn man es weglässt. Sei denn es irgendwie ein bisschen komisch konfigurierter Server.
Ah. Und, ja, stimmt. In der Regel, ich lasse es auch meistens weg.
Was auch immer ein bisschen verwirrend ist, ist die Sache mit der großen Kleinschreibung. Was man im Internet wo groß und klein schreiben darf. Weil zum Beispiel diese ganze Adresse kann man an sich groß und klein schreiben, wie man will. Das ist an sich erstmal egal.
Mhm.
Was dann nicht mehr egal ist, ist das, was dann hinter dem DE kommt. Da kommt dann irgendwie nochmal slash was hast du gesagt? Mathekarte, genau.
Zum Beispiel.
Halt irgendwie ein Unterverzeichnis auf dem Server.
Das sind im Endeffekt Verzeichnisse, wie man die von seinem Rechner kennt. Hm. Nur, dass die nicht auf dem eigenen Rechner liegen, sondern auf dem entfernten Computer, den man gerade anruft, sozusagen.
Genau, da halt nicht die eigenen Dateien, sondern da ist dann halt irgendwie der Webserver-Ordner, wo halt die Internetseite dran liegt.
Und dann kann man so verschiedene Seiten abrufen, indem man halt sagt, ich möchte jetzt diese Datei haben.
Genau.
Das sind ja auch nur Dateien, die da so rumliegen.
Und der Server unterscheidet dann halt wieder zwischen Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, wenn ich dann hinten in dem Verzeichnis irgendwas Groß- und Kleinschreibe, macht das wieder einen Unterschied.
Also Mathekarte würde dann zum Beispiel komplett klein geschrieben, sonst geht's nicht.
Genau, wenn man das groß schreibt, denkt der Server an, das ist ein anderes Verzeichnis.
Ja, oder eine andere Datei, die dann halt einfach nicht da ist. Und dann
obwohl, die Fehlermeldung. Die kann sogar da sein, ne? Dann kann man mit großen Kleinschreibungen verschiedene Sachen abrufen.
Richtig.
Aber das ist dann noch verwirrender.
Was es auch nicht, gibt, sind Leerzeichen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Windows-User zum Beispiel sind es gewöhnt, dass sie Dateinamen mit Leerzeichen verwenden können. Hm. Das funktioniert im Internet nicht, weil Leerzeichen quasi das Ende des Befehls darstellt. Das heißt, die Adresse wird dann exakt bis zum Leerzeichen ausgewertet und
dann ist Ende.
In der Regel ist dann ein Fehler.
Da gibt es aber da so irgendwie so ein komisches Konstrukt mit Prozent 20 irgendwie, habe ich schon öfter mal gesehen. Kann das sein?
Das ist dann aber erst hinten.
Aber das ist schon fortgeschritten.
Das ist schon, ich glaube, es ist jetzt zu weit.
Das wird zu weit, ja. Aber wenn man sowas mal sieht, das ist irgendwie ein Leerzeichen.
Ja.
Das taucht manchmal an merkwürdigen Stellen auf.
Ganz vorne, das HTTP, lässt man auch gerne weg.
Ja, da geht zum Beispiel der Firefox oder was auch immer man verwendet davon aus, wenn da nichts steht, dann ist wohl HTTP gemeint.
Genau, weil HTTP ist halt das Protokoll für Internetseiten.
Hypertext Transfer Protokoll, ja.
Genau, es sind halt irgendwie Hypertext und irgendwie so dynamische Seiten, also HTML-Seiten mit Links drin, wo man sich so durchklicken kann. Das war mal diese tolle, sensationelle Idee, als sie das Internet gemacht haben, dass sie halt nicht einfach nur Textseiten anzeigen, sondern dass man dann direkt irgendwo auf den Text klicken kann und dann die Referenz zu sehen, wo man das her hat. So wissenschaftliche Arbeiten waren das ja am Anfang war das ja reines Universitätennetz und vielleicht so ein bisschen Militär drin.
Und genau, da konnte man dann zum Beispiel direkt zur Quelle springen. Das war so die Idee.
Zu der wissenschaftlichen Nachweis, da habe ich das her, das habe ich nicht nur erfunden.
Ja, so wie man in Büchern ja auch die Quellenangaben hat. Nur da kann man halt nicht draufklicken.
Richtig. Bisschen unkomfortabel eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Ja, das Fatale ist ja, dass man heute sozusagen das einfach nicht statisch machen kann, weil Internetseiten ändern sich ständig. Das heißt, den Link, den ich heute eingepflegt habe, da kann ich nicht darauf hoffen, dass ich in 5 Jahren hinter dem Link noch irgendetwas finde. Oder jedenfalls nicht das, was ich gesucht habe.
Ja. Das ist auch wieder blöd. Da ist das Buch im Vorteil. Das steht auch in 5 Jahren noch in meinem Regal.
Nur wenn du Pech hast, findest du die Quelle auch nicht mehr, weil es das Buch vielleicht nicht mehr in der Bibliothek gibt oder so.
Ja.
Kann natürlich auch passieren.
Ja gut.
Aber zumindest, ja.
Das stimmt, ja.
Sei denn, hat zumindest immer was zum Suchen.
Sei denn, du hast ein E-Book und...
Hör mal auf, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, obwohl das ja nichts mit Internet zu tun hat.
Nee, so. Aber
genau, aber warum gibt es denn dieses HTTP da vorne dran überhaupt, wenn man es sowieso nicht braucht?
Ist, weil es noch was anderes gibt als HTTP.
Zum Beispiel FTP.
FTP.
Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Da gibt es manchmal irgendwie, wenn man irgendwas runterladen will, dann steht da irgendwas von wegen HTTP-Download und FTP-Download. Manche Seiten gibt es das noch. Und FTP ist File Transfer Protocol, also zum Übertragen von Dateien und Verzeichnisinhalten.
Das ist eigentlich so, ich habe 2 Computer und ich möchte jetzt auf die Dateien von meinem anderen Computer zugreifen. Und dann mache ich eine Netzwerkverbindung auf über das FTP-Protokoll. Und dann kann ich darauf so ungefähr so zugreifen, wie ich das bei mir lokal auch tun würde.
Ja, das ist der Hintergrund. Ja, du benutzt dazu normalerweise einen eigenen Client. Ich meine, heute hat jeder bessere Webbrowser hat zumindest so einen ganz abgespeckten FTP-Client eingebaut. Das heißt, die können in der Regel auch FTP-Downloads verwalten. Jo. Aber FTP ist ja nicht nur ein reines Download-Tool. Ich kann ja genau in beide Richtungen arbeiten.
Man kann auch sogar auf dem entfernten Rechner Verzeichnisse anlegen, Dateien verschieben oder umbenennen.
Ja.
Solche Dinge.
Es sei denn, der hat es einem verboten.
Ja gut,
je nach
Rechtevergabe so, ja. Aber im Grunde genommen, dafür ist das ja da, ne? dass man tatsächlich da seine Dateien nicht nur runterladen kann, sondern wirklich verwalten auf dem anderen Rechner.
Genau.
Braucht man zum Beispiel, wenn ich eine Webseite pflege, die aber nicht bei mir zu Hause liegt, sondern in einem Rechenzentrum, Da lassen sie mich nicht physikalisch rein, aus gewissen Gründen. Und deswegen,
die trauen dir nicht.
Ja, das ist wirklich so. Und deswegen muss ich da halt per Internet, bietet sich ja auch an, wenn der Rechner im Internet ist, meine Dateien verwalten auf diesem Rechner. Und dafür gibt es dann FTP.
Ja, aber FTP an sich ist ein unverschlüsseltes Protokoll. Also da wird, also bei HTTP wird eigentlich nur Text übertragen oder es wird über Text gesteuert.
Ist auch unverschlüsselt.
Das heißt, jeder, der irgendwie dazwischen sitzt, das wird ja immer über viele Rechner weitergeschickt im Internet, weil es ist ja nicht alles direkt mit dem Kabel verbunden, sondern es muss ja dann irgendwie weitergeleitet werden anhand dieser Adressen, wo das denn eigentlich hin soll. Das heißt, jeder, der irgendwie dazwischen sitzt und sich irgendwo dran klemmt, der kann dann schön mitlesen, was man sich da so anschaut.
Ja, so
was
wie der Postbote Postkarten lesen kann zum Beispiel.
Genau.
In der Post.
Das ist alles ganz offen.
Postverteilzentrum.
Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel HTTPS für verschlüsselte Seiten. Da ist dann irgendein S für Secure dran. Und
da gibt es dann so Kryptografie und so, und das kann man nicht mehr lesen unterwegs.
Genau, dann wenn ich dann so eine Seite abfrage, dann wird dann nur die Adresse ausgelesen, irgendwie chaos.de zum Beispiel. Und dann wird nur dieser Server verschlüsselt angeschrieben. Und dazwischen sieht man halt nur so Wirrwarr-Zeichen, wenn man irgendwie mitlesen will.
Ja, so verschlüsselten Kram halt. Das heißt, praktische Anwendung ist Passworteingabe zum Beispiel. Weil da ist es ja eigentlich kritisch, wenn ich bei Amazon zum Beispiel mein Passwort eingebe und der Postbote sozusagen im Postverteil oder so ein Mitarbeiter in einem Rechenzentrum liest das quasi mal mit so aus Spaß, dann hat der mein Amazon-Passwort und kann zum Beispiel auf meine Kosten eventuell Dinge bestellen.
Genau.
Und keiner weiß hinterher, wer es war.
Ja. Und
dafür haben wir ja die Vorratsdatenspeicherung.
Ja, gut, klar. Das, also wir sichern uns da jetzt ab. Trotzdem, ich mache das lieber direkt verschlüsselt, dann gibt es da weniger Stress.
Ja, man muss man halt selber gucken, was man will, dass man das irgendjemand mitlesen darf oder nicht.
Und verschlüsselte Seiten?
Bei E-Mail zum Beispiel will man vielleicht auch nicht unbedingt, dass die irgendwie mitgelesen werden, wenn man es irgendwie auf einer Webseite zugreift, ist dann meistens auch verschlüsselt, bei Gmx oder so.
Ja, genau. Verschlüsselte Webseiten sehe ich an einem kleinen Schloss irgendwo in meinem Browser, ne?
Genau, das ist meistens so ein bisschen was angezeigt.
Ja, wobei inzwischen geht man oft auch dazu über, dass man dann auch die Adresszeile anders farbig darstellt, dass wirklich auch deutlich optisch sichtbar ist. Ich arbeite jetzt auf einer verschlüsselten Verbindung. Manchmal kann ich mir dann auch schon direkt das Zertifikat anzeigen lassen, weil Verschlüsselung läuft über Zertifikate. Und da geht es ja auch darum, ist das Zertifikat gültig, sprich, spreche ich mit der richtigen Seite oder... Das ist
so eine Art Ausweis, ne? Personalausweis von dem Webserver.
So,
dann
so
kann ich mir gucken, spreche ich wirklich mit dem Amazon-Server oder hat sich jemand anders als Amazon-Server ausgegeben?
Genau, das ist eigentlich ganz entscheidend bei der Verschlüsselung, weil es nicht nur wichtig, dass die Daten dazwischen verschlüsselt sind, sondern dass ich am Ende auch wirklich mit dem Richtigen rede, weil... Woher weiß ich denn, dass ich das wirklich an Amazon schicke?
Genau.
Weil es bringt mir nichts, wenn es verschlüsselt ist, ich aber nicht mit Amazon rede, sondern mit irgendjemand anderem dazwischen. Und der das dann verschlüsselt an Amazon weiterschickt. Dann ist zwar alles verschlüsselt, aber ich weiß nicht, dass ich mit dem Richtigen rede.
Ja, genau. Und
deswegen gibt es ja diese Zertifikate.
Ja, genau. Weil inzwischen sind die Hacker da auch relativ gut. Also die sind in der Lage, auch richtig komplexe Bankseiten oder so wunderschön nachzubauen. Also... Das sieht sehr authentisch aus. Ich habe mir selber mal zwei oder drei davon angeguckt. Ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil technisch sind die Seiten super. Wir haben als Deutsche den großen Vorteil, dass wir eine relativ komplexe Sprache haben und die Hacker irgendwie in der Regel daran scheitern, dass sie die deutsche Sprache nicht korrekt abbilden. Dann sind dann irgendwelche brutalen Rechtschreibfehler an irgendwelchen Stellen dran und da merkt man halt doch, oh, Babelfisch hat zugeschlagen oder so. Und das
ist, aber ist natürlich die Frage, wie vielen Internetnutzern das auffällt. Ist das oder ist vor allen Dingen, was die damit machen. So, die würden dann vielleicht den Kopf schütteln und sagen, das ist nicht krass.
Blöd bei
also
der Bank.
Meine Bank ist aber auch echt blöd. Also.
Wenn man es überhaupt liest, ich meine, meistens guckt man ja nicht auf den Text, sondern man kennt die Seite, man muss sie nicht durchlesen, sondern man meldet sich einfach an und dann sieht man irgendwie seine Zahl vom Kontostand, wundert sich vielleicht, dass irgendwie eventuell falsch ist.
Erfunden ist, ich hätte jetzt was anderes erwartet.
Oh, Plus, ich dachte Minus, super. Ja.
Genau.
Naja, aber deswegen sind diese Zertifikate halt schon wichtig und da sollte man dann schon drauf achten.
Dass, ja, aber wie achtet man dann drauf? Ich muss halt gucken, dass dieses Verschlüsselungssymbol da, also dieser ein Schloss oder irgendwas ähnliches erscheint. Dann gehe ich eigentlich davon aus, dass das Zertifikat in Ordnung ist, weil in allen anderen Fällen mein Computer eigentlich meckern sollte und sagen, ey, Moment mal, hier, da stimmt was mit dem Zertifikat nicht. kommt eigentlich eine Fehlermeldung oder eine Warnung. Ne?
Genau.
Normalerweise.
Ja, und die Fehlermeldung kann schon bei ganz kleinen Änderungen kommen. Ja, also wenn zum Beispiel wir beim Nordfunk einfach unsere Seiten anders strukturieren und dann zum Beispiel irgendwie den Server umbenennen, dann müssen wir ein neues Zertifikat beantragen, weil das Zertifikat nur genau auf einen ganz bestimmten Server mit kompletter Adresse ausgestellt ist.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine neue Seite mache mit fnordfunk.de, aber das Zertifikat ist noch ausgestellt auf fnordfunk.cccmz.de,
dann geht's
nicht. Dann passt es nicht zu dem neuen Server und dann würde es eine Warnung geben, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes passiert ist.
Mhm. Ja.
Ja. Aber im Zweifel muss man sich das halt natürlich genau angucken. Ist das plausibel? Ist das jetzt der richtige?
Was auch schnell passiert ist, dass irgendwie das Zertifikat mal abgelaufen ist, weil die sind immer nur so ein Jahr gültig.
Stimmt.
Und wenn es dann halt irgendwie das Jahr rum ist und man hat es irgendwie vergessen, ein neues Zertifikat zu kaufen,
also die kosten
schon Geld.
Der Server-Provider.
Also genau. Und dann steht da halt irgendwie ungültig, ist abgelaufen.
Dann gucke ich mir das halt an, was ist hier los?
Genau, dann sieht man irgendwie Details, liegt daran, dass es zu alt ist und dann denkt man vielleicht, ja, ein bisschen komisch. Je nachdem, was es für eine Seite ist, wenn es die Bankseite ist, würde ich ihm nicht mehr trauen. Wenn es unsere Seite ist, würde ich davon ausgehen, okay, waren die ein bisschen verschüsselt.
Weil Banken benutzen keine veralteten Zertifikate, ne? Grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich.
Aber so Hobbyvereine, so wie wir oder der Hasenzüchterverein, schon eher mal.
Ja.
Da kann das schon mal vorkommen. Da muss man eben sensibel sein. So, und vielleicht spielen wir auch noch mal ein bisschen Musik. Es sind schon 12.41 Uhr.
Oh, da müssen wir mal. Wir
haben viel gelernt, ja.
Wollen wir hoffen.
Ja, wir spielen noch ein bisschen Musik. Schöne Weihnachtsmusik hinterher auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de zum Nachhören.
Mal genauso vorbeischauen, Kommentar hinterlassen.
Kommentar hinterlassen, genauso wie unsere Sendung, die kann man auch nachhören.
Auch die ganzen alten Folgen.
Ja, welche Folge haben wir eigentlich diesmal? 45?
Lass mal
46,
kurz nachschauen.
46
ist es.
Also ich habe bei 25 aufgehört zu zählen. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz mit dem Tanjev,
dem Pi und dem Carsten.
Unser Thema heute sind Internetprotokolle. Wir haben ein bisschen Grundlagenwissen jetzt vermittelt zum Thema Internet. Wie funktioniert das mit diesen Adressen und wie funktioniert das mit dem Telefonbuch, das eigentlich eine Auskunft ist, wenn man es mal genau nimmt. Wir haben ein bisschen geredet über Internet, verschlüsselte Seiten im Internet, wie man die erkennt. Wie geht's weiter? E-Mail?
E-Mail
ist einer der ältesten Dienste im Internet. Wenn nicht, ja, der älteste nicht, aber...
Der älteste nicht.
Nee.
Also E-Mail ist wohl irgendwie mal aus FTP eigentlich entstanden. Also die haben halt erst irgendwie Dateien immer irgendwo hochgeladen. Irgendwann haben sie gedacht, ist eigentlich blöd, wenn ich jetzt eine Nachricht verschicken will, mache ich ja irgendwie öfters. Und da hätte ich gerne was anderes für, als einfach nur irgendwie das Hochladen von Dateien. Dann hat man das so ein bisschen umgewandelt und da irgendwie aus FTP SMTP gemacht. Simple Mail Transfer Protocol. Also so ein einfaches Verfahren, um E-Mail-Nachrichten zu verschicken. Und das benutzen wir immer noch im Wesentlichen.
Zum Verschicken.
Zum Verschicken. Also muss man sagen, es ist...
Eigentlich überhaupt. Das ist eigentlich zum E-Mails hin und her transportieren letztlich.
Genau. Es ist aber, halt klar getrennt zwischen dem Protokoll zum E-Mails verschicken und eins zum E-Mails empfangen.
Ist das wirklich so klar getrennt? Ich denke mir, soweit ich informiert bin, ist es ja so, dass SMTP in der Lage ist, also per SMTP bin ich in der Lage, eine E-Mail auszuliefern an ein Postfach, an einen Postkasten, so eine Art Briefkasten, den jemand hat. Und andere Protokolle können verwendet werden, um die E-Mail aus dem Briefkasten zu holen, sozusagen. Also ich gehe halt vor die Haustür und hole mir das aus dem Briefkasten.
Genau, ja, eben. Das Senden und das Empfangen sind zwei verschiedene Protokolle, die auch über zwei verschiedene Ports abgewickelt werden.
Okay, dann
erstmal. So wie bei HTTP kann ich halt nur Internetseiten abrufen. Ich kann keine zurückschicken an den Server, weil es irgendwie macht auch keinen Sinn so an sich.
Nee,
was will der Server mit irgendeiner Internetseite?
Der hat ja schon welche.
Gibt da zwar irgendwie Mechanismen, um dann irgendwie Text zurückzuschicken.
Gut, also ich meine, wenn ich so einen Server betreibe, will ich natürlich Internetseiten irgendwie dahin bringen, damit andere die angucken können.
Genau.
Aber das ist was anderes.
Genau.
Und läuft dann aber auch nicht per HTTP. Nicht normalerweise. Naja, jedenfalls.
Egal.
Zurück zur E-Mail. Per SMTP kann ich E-Mails verschicken. Und das ist auch das, was ich tatsächlich mache von meinem Computer aus. Ne? So, das heißt, ich schreibe eine E-Mail in meinem Outlook, in meinem Thunderbird, Claws Mail, was auch immer.
Oder was man sonst da verwendet, auch über irgendwelche Internetseiten.
Mhm. Ja, das
die beliebten
Webmailer. Webmailer, da kommen wir gleich noch drauf. Ich schicke halt eine Mail ab und mein Computer macht halt, nimmt Kontakt auf zum Zielserver. Nee, gar nicht. Zu einem Server, der für mich konfiguriert ist irgendwie, ne? Und da liefere ich das erstmal ein. Das ist so die Poststelle sozusagen.
Ja, früher waren die SMTP-Server alle ganz simpel gestrickt. Den hat man irgendeine E-Mail geschickt und die haben dann geguckt, ah, die geht an den, dann schicke ich die an den weiter.
Mhm.
Ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen, dass da vielleicht Schabernack mitgetrieben wird.
War auch gar nicht so schwierig, ne? Einfach.
Genau, einfach hinsenden, Empfänger draufgeschrieben.
Dann wurde
genau wie bei Internetadresse. Einfach so eine Domain, so ein Zielrechner.
Mhm.
Und dann vorne mit dem Add halt nochmal ein User.
Richtig. Kann man sich vorstellen, wie ein Briefkasten eigentlich. Ich meine, ich muss beim Briefkasten, muss ich mich auch nicht erst ausweisen, bevor ich da einen Brief reinstecken kann, sondern ich mache einfach die Klappe auf, stecke den Brief rein und kann mich darauf verlassen, dass er zugestellt wird.
Dann ist es da drin, ja.
Und so ging SMTP halt auch, zumindest bis halt Spam zum Volkssport geworden ist. Und dann musste man sich halt irgendwie was überlegen, wie können wir verhindern, dass...
Und jetzt muss man halt zum Schalter gehen und sagen, ich bin der Tanjev Moos und hier ist mein Personalausweis und ich darf das.
Gut, aber ist auch nicht so kompliziert, muss man in seinem Client nur anklicken, authentifizieren, bevor man vor dem Senden.
Ja gut, aber man muss halt einen Benutzernamen und ein Passwort irgendwie.
Ja, aber genau, man kann nicht mehr einfach nur E-Mails wild verschicken.
Das
genau.
ist aber vor allem erstmal eine Erweiterung des ursprünglichen SMTP-Protokolls, das eine Authentifizierung überhaupt nicht vorgesehen hat.
Ja. Genau, weil früher ging das alles so.
Früher ging
im kleinen Kreis dann, unter Freunden.
Dann hat man dann erstmal im ersten Schritt hatte man das System so gemacht, dass man erst empfangen musste und dann hatte man sozusagen mit der Authentifizierung, weil beim Empfangen muss man sich ja authentifizieren, logischerweise, damit ich nicht irgendwie von jedem Nutzer der Mailbox dann irgendwie die E-Mails lesen kann.
Mhm.
Und dann wurde es halt so gemacht, dass ich mich durch das Abholen authentifiziere und dann auch senden kann. Und
dann kriege ich ein Zeitfenster von 15 Minuten und da darf ich dann Sachen verschicken.
Genau.
Aber danach wieder nicht mehr. Da muss ich erst wieder abholen, auch wenn gar nichts da ist.
Ja.
Nur um zu sagen, hallo, ich bin's.
Ja. Genau. Und
das ist abholen, natürlich ein bisschen uncool eigentlich.
Das Abholen geht über POP3, Post Office Protokoll.
Ja.
Post Office. Also im Prinzip die Poststelle, wo ich mein Postfach dann abfragen kann.
Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass SMTP das unterstützt mit dem Authentifizieren. Das heißt, ich kann einfach jederzeit einen Brief einwerfen, indem ich da einfach sage, Passwort und dann darf ich den Brief einwerfen.
Hallo, ich bin der Tanjev, ich schicke jetzt Mail.
Genau.
Genau.
Problem hast du nur dann, wenn du halt wirklich einen sehr, sehr alten Rechner benutzt, also der dann vielleicht noch keine Software hat, die SMTP-Authentifizierung kann.
Ja, aber wollen wir hoffen, das hat keiner mehr.
Nee, das ist, glaube ich, nicht mehr so üblich.
Vielleicht irgendwo im Keller.
Ja, auch nicht mal. Ja, auf jeden Fall an für sich recht einfach. Das wird zugestellt an den Zielbriefkasten und der Zielempfänger kann dann in seinem Briefkasten nachgucken. Ne?
Mhm.
Allerdings ist es ja auch möglich, dass ich mir zum Beispiel so einen Mail-Server zu Hause hinstelle. Also sprich, mein PC kann ich so konfigurieren, dass der E-Mails empfangen kann.
Mhm.
Dann würde ich über die Internetleitung eine E-Mail bekommen. Die würde dann in meinem Briefkasten landen. Der ist auf meinem Computer. Und da kann ich dann aber ohne irgendein Gedöns einfach reingreifen. Also das ist ja eigentlich nur eine Datei, die irgendwo rumliegt.
Ja.
Und die kann ich einfach angucken. Das heißt, da brauche ich dann keinen POP mehr für oder so.
Mhm.
Das ist ja eigentlich so.
Ja,
E-Mails und so hat man das doch früher wahrscheinlich auch gemacht, so ungefähr.
Ja, E-Mails werden im Klartext gespeichert. Das heißt, theoretisch konnte der Admin sowieso alle E-Mails auf dem Server lesen.
Ja, genau. Richtig.
Wenn die da so bei GMX rumliegen.
Echt?
Die geben das doch teilweise an die Polizei weiter, wenn die nachfragen, wenn die guten Grund haben.
Ja, gut, das kann man sich vorstellen, ja. Dass das so ist.
Ja.
Aber die meisten Leute haben keinen Mail-Server zu Hause und eigentlich gibt es deswegen POP3, ne?
Genau.
Weil ich halt diesen Mail-Server nicht selber zu Hause betreibe.
Genau, dann hat man halt irgendwo so einen Server stehen von einem Fremden, GMX, Gmail. Und die haben halt so ein Postfach eingerichtet für einen und empfangen die E-Mails und listen der auf. Also dieses POP3 an sich, das kann eigentlich gar nicht so viel. Das kann nur irgendwie eine Liste anzeigen, was für E-Mails da sind.
Und
man kann die entweder runterladen oder löschen. Mehr
oder
kann
beides.
Es eigentlich nicht. Oder beides.
Ja, und so kann ich die dann auf meinen Rechner holen.
Ja, ja, und dann gibt es auch ein moderneres Protokoll inzwischen, IMAP.
Das ist cool.
Das kann eigentlich sehr viel mehr unterstützen, aber halt nicht ganz so viele Leute.
Also bei bei GMX gibt es auch IMAP, aber nur gegen Aufpreis, so weiß nicht, 3 € im Monat oder sowas.
Bei anderen gibt es das kostenlos.
Bei web.de gibt es das kostenlos.
Ja.
Und dann kann man eigentlich, dann bleiben die E-Mails auf dem Server, sprich bei web.de liegen, also sozusagen im Postfach. Und man kann dann jederzeit, vor allen Dingen von überall, immer wieder auf seine E-Mails zugreifen, kann gucken, ach, da war doch neulich eine E-Mail und dann muss ich halt, also ich meine, wenn ich mit POP3 meine E-Mail auf meinen Rechner geladen habe, dann liegt sie auf meinem Rechner und dann kann ich die nur noch auf meinem Rechner angucken. Ne,
weil genau, und wenn ich dann daheim die E-Mail gelesen habe und dann werde ich am nächsten Tag im Büro die E-Mail nochmal lesen, ist weil irgendwie irgendwas Wichtiges drinsteht, was man noch nachschlagen will, dann liegt die daheim auf dem Rechner und
kommt man nicht mehr dran.
Und so bei IMAP wird man halt nur eine Kopie runtergeladen und die kann eigentlich da verbleiben.
Genau.
Das ja, vor allem kann ich bei IMAP auch Verzeichnisse anlegen. Ich kann die, ich kann also meine E-Mails auch organisieren.
Das mache ich ja zu Hause sonst auch. Nur da kann ich das, da werden diese Verzeichnisse eben auf dem Mail-Server angelegt.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das heißt, ich habe den Vorteil, ich habe dieselbe Struktur, egal von wo ich drauf zugreife und nicht nur bei mir zu Hause.
Also ich benutze das nur noch, weil ich halt auch einen Laptop habe und mal greife ich mit meinem Laptop zu, mal greife ich mit meinem anderen Rechner zu. Ich greife teilweise auch von der Arbeit aus zu, mit noch einem anderen Rechner und das ist echt vorteilhaft, da sowas zu haben. Ja,
was auch nett ist, man kann E-Mails als gelesen und ungelesen markieren. Ich meine, macht man sowieso normalerweise daheim.
Ja, klar.
Und so kann man das halt direkt auf dem Server machen. Und genau. Weiß dann auch von der anderen Stelle noch, dass man die schon mal gelesen hat, nicht nochmal lesen muss.
Vom Benutzen her sieht es eigentlich gleich aus. Also ich habe früher POP3 verwendet. Und da hatte ich auch nur einen Rechner, da war das aber noch nicht so üblich, mehr als 3 Rechner zu besitzen.
Freak.
Und, ja, nur. Und gut, aber sagen wir mal, spätestens wenn man einen Laptop hat, ist es natürlich schon so ein, da ergeben sich so die ersten Probleme. Aber vom Benutzen her ist es eigentlich dasselbe. Ich kann sagen, die E-Mail habe ich schon gelesen, ich kann irgendwie ein Häkchen dran machen, die irgendwie einordnen, die ist wichtig oder unwichtig, einsortieren in verschiedene Ordner und so. Das sieht alles eigentlich ziemlich gleich aus. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass ich es halt zentral mache und von überall zugreifen kann.
Ja. Noch ein Vorteil hat das Protokoll, es gibt da so eine Erweiterung IMAP Idle, die E-Mails direkt an einen weiter pusht. Also normalerweise muss man halt irgendwie hingehen, wenn ich wissen will, ob ich eine E-Mail habe, muss ich halt im Server nachfragen. Und da ich das aber den ganzen Tag mache, die will ja immer wissen, ob ich eine E-Mail bekommen habe, dann muss ich halt alle 5 Minuten abfragen oder alle Viertelstunde. Und das ist aber so ein bisschen stressig, weil wenn dann irgendwie dazwischen eine E-Mail bekommen ist, erfahre ich davon erstmal nichts.
Das stimmt. Gut, wenn es 5 Minuten dauert, geht es ja noch.
Ja. Außerdem ist der Server vielleicht irgendwann genervt, wenn ich ihn die ganze Zeit frage. Und? Ist schon da? Ist sie schon da? Ist sie schon da? Man ist ein bisschen ungeduldig, ne? Und dann gibt es halt, Umkehrung, dass der Server weiß, dass man gerade online ist und einem die E-Mail direkt weiterstellt.
Das spart Bandbreite im Netzwerk.
Und das spart Zeit.
Das spart eventuell auch Zeit. Ja, ich auf der Arbeit habe ich auch alle 60 Sekunden abgefragt, eine Zeit lang. Jetzt aber nur noch alle 60 Minuten, weil es nervt auch, wenn man gerade irgendwas macht. Und dann kommt immer so ein Pump, sie haben eine Mail.
Oh, ja.
Und dann bin ich immer so abgelenkt, so, ja, jetzt will ich aber wissen, was es ist.
Ja, natürlich, natürlich, man ist so neugierig.
Ja, und dann, das lenkt so ab und deswegen habe ich jetzt nur noch auf jede Stunde
gestellt. Ja, aber mir poppt das auch immer so kurz auf, sieht man unten in der Ecke also schon mal so den Anfang der Mail, der betreffend von wem es ist.
Ja.
Und dann kann man meistens auch nicht mehr an sich halten, denkt so, jetzt muss ich den Rest auch noch lesen.
Genau.
Ist man wieder total raus.
Deswegen bin ich inzwischen dazu übergegangen, ich frage 3-4 Mal am Tag meine E-Mails ab und ansonsten mache ich zum Teil einfach den E-Mail-Client zu, weil es stört, ja. Ich meine, ständig E-Mails zu lesen, unterbricht halt auch den Arbeitsfluss. Also,
das stimmt.
Ich meine, gut, manchmal weiß ich bekomme jetzt irgendwas in den nächsten Minuten, dann warte ich natürlich drauf, aber...
Dann drückt man immer wieder jetzt abrufen. Ah, da ist er
endlich. Ja, das geht bei uns in der Firma, geht das automatisch. Wenn der E-Mail-Client offen ist, dann kriegt er irgendwie...
Kriegt er das sofort.
Spätestens alle 5 Minuten kriegt er E-Mails, also das geht schon, aber...
Das will heißt, man alle 5 Minuten nicht mehr arbeiten.
Aber wie geht denn das
mit dem Push? Immer, ja.
Wie geht denn das mit dem Push-Dingsbums da? Muss der E-Mail-Client das können? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Benutzt du das?
Auch nicht. Nö.
Aber es gibt's.
Es gibt's.
Also da steht es
auf jeden Fall.
Ist vor allem interessant für Handys wahrscheinlich, ne? Weil man dann, das ist dann so ein bisschen wie SMS.
Genau, bei Handy kostet es ja auch wieder Geld, wenn man die ganze Zeit abfragt.
Ja, genau, stimmt.
Das ja. Jedes Kilobyte noch einzeln abgerechnet, wenn man Pech hat.
Ja, je nachdem, was man halt irgendwie, was man gerade für einen Zugang hat. Also. Da gibt es ja sowohl volumen- als auch zeitbasierte Abrechnungsmodelle. Also
Ja, also fassen wir mal zusammen. SMTP wird benutzt, um E-Mails zu verschicken.
POP3
wird eigentlich nur benutzt, um es von meinem eigenen Briefkasten abzuholen oder anzuzeigen. Und dann gibt es ja noch dieses Webmail-Zeug. Also es gibt halt Programme, um E-Mails mit E-Mails umzugehen oder mit E-Mails zu arbeiten. Und dann gibt es eben Web-Dienste, zum Beispiel bei web.de, wo ich halt in meinem Browser dahin www.web.de und dann kann ich dann meine E-Mails angucken. Das ist aber im Endeffekt eigentlich auch nichts anderes.
Genau, das ist so ein Client, der läuft nur aber halt nicht bei einem Lokal, sondern halt im Internet auf dem anderen Rechner.
Genau, okay, aber so aus Sicht des E-Mails-Systems ist es eigentlich dasselbe.
Genau. Ja.
Und dann gibt es noch eine Art von E-Mail-Server. Das sind auch im Prinzip, das sind dann ganz öffentliche E-Mail-Server. Die sind dann praktisch, wenn man sich mal wieder, um irgendwas von irgendeiner Seite runterzuholen, unbedingt registrieren muss.
Ah ja, genau.
Dann gibt es natürlich, also man kann da natürlich gutwillig sein und sagen, oh, dann registriere ich mich da mal und hat dann seinen E-Mail-Posteingang voller Spam. Oder man nimmt halt gleich einen Trash-Mailer und gibt diese Adresse an. Und die sind dann halt wirklich öffentlich. Da gebe ich einfach irgendwie den Namen des Postfaches an und kann direkt reingucken.
mk@trash-mail.com zum Beispiel.
Richtig. Ja, es gibt da ganz verschiedene. Also haufenweise. Ja.
Und dann
ohne Ende.
Dann gehe ich auf www.trashmail.com und dann sage ich, oh, ich will mal die Post von mk@ so und so haben.
Genau.
Und dann sehe ich die, egal ob die für mich war oder nicht, das kann der ja gar nicht unterscheiden.
Ja, aber nur von Trashmail halt, also irgendwie
Ja, ja, klar.
mk@trashmail oder so.
Genau.
Oder manche geben auch einfach so eine zufällig generierte irgendwie Buchstaben, Zahlen aus. Und bei manchen ist es so, dass man irgendwie seine Adresse eingibt, dann kriegt man irgendwie eine Weiterleitung für einen Tag, für eine Stunde, was man halt gerne will oder für 5 E-Mails, die man gerne dadurch haben möchte.
Okay.
Und dann gibt es welche, die zeigen die E-Mail einfach direkt auf der Seite an. Man gibt einfach die E-Mail-Adresse von der Seite ein und findest irgendeine E-Mail-Adresse, gibst sie da ein, dann siehst du in dem Postfach alle E-Mails, die da angekommen sind. Also
auch die eigentlich für andere Leute bestimmt waren. Das heißt,
genau, das ist dann komplett öffentlich.
Für private Kommunikation verwendet man sowas eigentlich nicht.
Ja.
Das ist ja mehr, um sich zu registrieren, wo man eigentlich seine eigene E-Mail-Adresse nicht angeben möchte. Und trotzdem aber irgendwie eine E-Mail haben muss dann dafür.
Genau.
Ja, das ist ganz praktisch, das stimmt.
Ja. Also bei E-Mail-Adressen ist es ja, im Prinzip das gleiche System wie bei den Internetadressen. Also dass man irgendwie hinten diese Domain hat, irgendwie @gmx.de.
Das ist ja wieder der DNS-Domain-Name, den wir vorhin schon mal hatten.
Genau, und der wird auch wieder über dieses DNS-System abgefragt, deswegen ist da auch wieder Groß- und Kleinschreibung egal.
Ah, genau, und vorne eigentlich auch in der Regel, ne?
Das Protokoll an sich ist so gedacht, dass man das unterscheiden kann, es wird aber eigentlich nie gemacht. Also man könnte es unterscheiden, aber es macht keiner.
Also eigentlich ist
deswegen kann man da auch
in der Praxis wurscht.
Ja.
Was es auch noch gibt für diese Registrierungssachen, hat nichts mit E-Mail zu tun, ist BugMeNot. Das ist ein Add-on für Firefox, kann man sich installieren. Und man muss sich ja nicht registrieren, wenn man das Passwort schon kennt. So, und dann kann man halt in der Passworteingabe sagen, ich möchte es jetzt runterladen, bitte geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Hast natürlich kein Passwort. Klickst du mit rechts drauf und sagt Login with BugMeNot. Und dann trägt er einfach irgendwas ein, was auch funktioniert, und dann kriegst du den Download und du musst dich gar nicht registrieren. Das heißt, noch einfacher.
Wow.
Funktioniert aber nur, wenn die jeweilige Seite schon in der BugMeNot-Datenbank drin ist.
Ach so, die haben dann schon einen Account von der Seite irgendwo mal angelegt?
Richtig. Man kann da wohl Accounts anlegen, kann dann sagen, so, hier Jungs, ich habe da sowas, so einen Account, den ich nicht wollte. Und den kann ich dann auch selber in die Datenbank einpflegen. Da habe ich aber noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht.
Na, das heißt, jeder benutzt dann den gleichen Account.
Im Endeffekt schon, ja.
Bis er gesperrt wird jedenfalls.
Ja, ja, und dann gibt es noch die Option Try Other. Also es kann auch vorkommen, dass es mehrere Benutzernamen in der Datenbank gibt.
Also gehen immer wieder Leute hin, legen einen neuen Account an und alle können den benutzen.
Ja, genau.
Sinnvolle Sache.
Das ist eigentlich ganz
cool. Muss ich mir auch mal installieren.
Ja, ja, ich meine, es ist halt manchmal so, dass für manche Downloads ist noch nicht mal der Webseitenbetreiber unbedingt Bock drauf hat, sondern dass er einfach durch Gesetze, Rechteinhaber, sonst irgendwas gezwungen wird, dazu irgendeine Passwortabfrage zu machen. Und dem ist es halt dann auch völlig Wumpe. Ja, der genügt seiner Pflicht, indem er dann einen Login davor macht. Und dem ist es ja völlig egal, wer sich mit was da einloggt. Ja.
Ja.
Also es ist nicht immer der Webseitenbetreiber der Dumme. Ja. Manchmal ist einfach die Gesetzeslage so dumm, dass er dazu gezwungen wird. Und dann, ja.
Okay.
Ist das dem natürlich auch völlig recht, wenn die Leute BugMeNot benutzen, weil er sagt sich halt, wow, solange mich kein Richter dazu zwingt, das irgendwie abzufangen, ist mir ja, das doch egal.
Und andere machen diese Abfrage nur, um irgendwelche Daten zu sammeln und dann später die Adresse weiterzuverkaufen.
Ja.
Gibt's und einem auch Spam zu schicken und komische Telefonanrufe.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich ganz nett sowas. Manchmal hilft das.
Ja, das hört sich praktisch an.
Ist ja sonst immer ziemlich nervig. Ja, wollen wir nochmal ein Lied machen?
Ja, lass mal was spielen.
Wenn du noch Musik dabei hast.
Ich habe nur noch 19 Titel, keine Ahnung.
Oh, das wird knapp jetzt.
Ach, prima, dann lass sie doch einfach durchlaufen und wir gehen schon mal irgendwie Mate trinken oder so.
Nee, das machen wir danach. Wir machen ja hier Qualitätsradio. Der Nordfunk ist hier. Das sind etwas ungewohnte Klänge. Man ist ja von uns eher elektronische Musik gewöhnt.
Aber es ist ja Weihnachten.
Aber es ist ja Weihnachten, habe ich gedacht. Weihnachten hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Da muss ich irgendwas machen, was so ein bisschen nach Weihnachten klingt. Aber ich habe, das war jetzt auch bisher alles vom selben Interpreten, John irgendwie, und ich muss mich dafür entschuldigen. Ich habe wenig Zeit zur Vorbereitung gehabt und habe vergessen, den Interpreten mit aufzuschreiben. Ich habe aber noch was von anderem Interpreten und dann spielen wir gleich sowas. Zurück zu unserem Thema. Internetprotokolle. E-Mail haben wir abgehandelt.
Genau, wir hatten jetzt irgendwie so ein paar Websachen, irgendwie HTTP, HTTPS, wie FTP, um Dateien zu übertragen. So ein paar verschiedene Sachen, um Mails zu behandeln. Und jetzt aber so, E-Mail geht zwar schon im Vergleich zu Brief recht schnell, aber nicht so schnell, wie es sein könnte, weil es gibt ja noch so Messenger, zum Beispiel ICQ ist da sehr verbreitet. Und hat da so ein Zitat also von irgendwelchen jungen Leuten, noch jünger als wir, die meinten dann so, ja, per E-Mail rede ich eigentlich nur mit so älteren Generationen. Meine Freunde, die haben alle ICQ und die schicken gar keine E-Mails mehr, weil man sieht direkt, wenn die anderen online sind und kann direkt die Nachricht rüberhauen und kriegt auch direkt wieder eine Antwort zurück.
Das ist eine andere Form der Kommunikation. Das ist genau. Mehr wie telefonieren, aber an der Tastatur.
Genau, sozusagen. Das geht halt viel schneller als Briefe zu schicken, weil dann musst du wieder abgefragt werden und dann, ja, man weiß gar nicht, ob der andere gerade da ist. Vielleicht kommt er erst heute Abend wieder. Man braucht aber manchmal direkt eine Antwort.
Ja, und da ist da ist so ein Instant Messenger, so ICQ und Co. Schon schneller.
Genau.
Da gibt es jetzt zig verschiedene inzwischen. Mein ICQ ist einer der ältesten. Yahoo Messenger gibt es. MSN gibt es natürlich. Hier dieser Microsoft Messenger, der inzwischen irgendwie anders heißt, aber es ist immer noch der Microsoft Messenger.
Sehr populär ist auch Skype.
Inzwischen, ja.
Aha. Ja, stimmt.
Ich muss fast sagen, leider.
Wieso das? Ist es an Skype so verkehrt?
Nein, es ist überhaupt nicht verkehrt. Skype ist eine super Sache, aber Skype ist halt nicht zum Chatten gedacht, sondern zum Telefonieren.
Es hat aber auch eine Chat-Funktion.
Genau, und die meisten Leute, die das benutzen, benutzen es nur zum Chatten. Und dafür ist es eigentlich blöd, ja. Finde ich.
Also zum nur Chatten, da gibt es Besseres, meinst du?
Genau, da gibt es auf jeden Fall Besseres, weil es halt einfach nicht dafür gedacht. Also man kann damit auch ein bisschen chatten, wenn das Telefon irgendwie gerade nicht klappt.
Das ist ja auch vor allem dann gut, wenn man am Telefon irgendwelche Links zum Beispiel weitergeben will, ne?
Genau, dann kann man manche Sachen mal schnell rüberkopiert, viel einfacher.
Diese komplizierten HTTP-Sachen und so. Einfach mal rüber kopieren, Enter drücken, dann ist es schon auf der anderen Seite. Einfach ja, als Vorlesen.
Skype hat einen großen Vorteil im Gegensatz zu vor allem zum Beispiel ICQ, es ist verschlüsselt. Ja, das heißt, ich kann sicher sein, dass nur mein Gegenüber und die NSA wissen, was ich gerade schreibe.
Ja, und vielleicht Skype noch.
Der Hersteller.
Weil vieles über deren Server läuft und dort dann nochmal entschlüsselt wird.
Meines Erachtens sind das wirklich Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungen.
Bevor wir uns hier auf dünnes Eis begeben.
Also, nee, gibt es da gesicherte unterschiedliche Erkenntnisse? Also meines Wissens ist das unterschiedlich. Also so, ich glaube, normale, wenn man irgendwie telefoniert, wird das direkt verschickt. Aber gewisse Sachen werden teilweise, also nicht zwangsweise, versuchen das zwar irgendwie direkt zu verschicken, aber teilweise gibt es halt Probleme, wenn der andere irgendwie hinter einem NAT-Router sitzt. Was wir eigentlich alle tun, ist es dann teilweise nötig, da nochmal über einen extra Server zu gehen, um diese Brücke zu überwinden.
Okay,
das wird jetzt auch ein bisschen technisch vielleicht.
Ja, weil ich habe es neulich probiert. Ich Kollege bei mir selber in derselben Firma sitzt, sozusagen, wir sitzen in derselben Firewall, hat mir irgendwelche Daten geschickt, die kamen über Skype mit einer derartigen Geschwindigkeit. Das wäre nicht gegangen, wenn das noch irgendwie über einen externen Router gegangen wäre. Ja. Insofern, also auch der Dateitransfer ging wirklich direkt.
Die tricksen ziemlich viel da, ne? Dann gucken die, oh, die sind ja in derselben Firma unterwegs, dann können die sich das ja auch direkt schicken. Dann müssen die gar nicht übers Internet gehen.
Ja. Also die haben da auch schon sehr innovative Sachen reingebracht. Ich glaube, es war einer der ersten Instant Messenger, die generell diese Firewall- und NAT-Probleme überwinden können. Also das Problem, wir hatten ja vorher schon gesagt, dass man irgendwie im lokalen Netzwerk andere IP-Adressen hat als im Internet.
Ja.
Und deswegen gibt es am Router so eine NAT-Übersetzung, die dann halt die einen Adressen in die anderen konvertiert. Und da gibt es dann teilweise Probleme, wenn man dann von außen was nach innen, also aus dem Internet nach Hause senden will.
Ja, das Problem ist, dass ich zu Hause ja mehrere Rechner haben kann oder in der Firma. Nach außen hin erscheinen die aber alle unter derselben Adresse. Und wenn jetzt aber jemand was an diese Adresse schickt, dann ist ja erstmal nicht bekannt, für welchen Computer das denn jetzt genau war, weil die alle unter derselben Adresse arbeiten.
Ja, diese Übersetzung macht man auch deswegen, weil, also unter anderem deswegen, weil halt die IP-Adressen so ein bisschen knapp sind.
Und dann das kann war ich halt der ursprüngliche Grund.
Mit einer Adresse, die ich von meinem Provider bekomme, dann halt die ganzen Internet-PCs daheim trotzdem benutzen.
Genau, und das ist aber ein bisschen technisch ein bisschen schwierig, das zu machen. Und es gibt halt Probleme bei sowas.
Ne? Ja gut, die andere Sache ist natürlich, es gibt auch Netze, die von sich aus filtern, bei denen es nicht erwünscht ist oder ja, nicht gewollt ist, dass die Leute irgendwie gewisse Dienste nach außen weitergeben. Oder empfangen und ja, Skype ist halt relativ geschickt da drin, diese Hürden dann trotzdem zu überwinden, was ja auch ganz praktisch ist. Also
genau, das funktioniert halt recht oft, weil zum Beispiel hatten wir gesagt, dass man verschiedene Ports benutzt, um die verschiedenen Protokolle zu übertragen. Und normalerweise hält man sich auch immer dran, dass zum Beispiel Port 80 halt für Internetseiten ist. Aber Skype geht dann hin und wenn es feststellt, dass es über seine normalen Adressen nicht durchkommt, weil das halt irgendwie Skype-Port gesperrt ist, weil die Firma das nicht möchte, dann probiert es halt mal auf Port 80 für Webseiten und tut so, oh, ich bin gar kein Skype, ich bin eine Webseite.
Das ist eigentlich
und das ist meistens dann wieder erlaubt, aber absoluter Missbrauch.
Ist Missbrauch, aber es geht halt.
Genau, und weil es halt geht, macht man es halt so.
Genau.
Ja gut, ich meine, wenn man zum Beispiel das Pech hat, dass man irgendwie in der Uni ist, und vielleicht im Uni-Studentenwohnheim wohnt und damit über den Uni-Zugang nach draußen geht, in dem irgendwie mindestens die Hälfte aller Dienste nicht funktioniert. Da ist ja so ziemlich alles abgeschaltet, was man irgendwie potenziell abschalten kann, ohne dass man das Internet vollkommen ruiniert. Also ja, da gehen diverse Tools nicht. Ich meine, gut, ist irgendwie logisch, dass diese ganzen File-Sharing-Tools blockiert werden. Ich habe das damals an der Uni erlebt, als das so zum ersten Mal aufkam mit Napster und Co., dass dann die Bandbreite, die die Uni fürs ganze Jahr zur Verfügung hatte, dann nach 5 Monaten komplett aufgebraucht war. Da mussten sie dann reagieren. Das war bei Napster halt insofern noch relativ einfach, weil das feste Ports waren. Moderne Systeme arbeiten halt anders. Ja, die wechseln die Ports halt auch ähnlich wie Skype. Da muss man halt dann geschickter operieren.
Das ist auch so ein Wettrüsten. Ne? Und eigentlich ist das schade, weil jemand, der diesen Internetzugang benutzt, als Student zum Beispiel, der sollte eigentlich sozusagen auch ein bisschen freundlich zu seinen Kollegen sein. Weil ich meine, das ist natürlich ja nicht sein Anschluss, sondern der teilt den halt mit anderen. Und da kann man ja durchaus ein bisschen fair miteinander
umgehen. Ja, ich halte es auch für richtig, dass, also ich meine, klar, in dem Moment, in dem die Leute anfangen, Sachen zu missbrauchen und da Mega-Downloads zu machen, ist es völlig logisch, dass das blockiert wird. Nur mit solchen Anwendungen wird dann halt immer auch anderes blockiert, was vielleicht
sinnvoll wäre.
Einfach nett wäre, ja. Ich meine,
außerdem hat ja kein Mensch was dagegen, dass mal einer ein MP3 runterlädt oder irgendwas.
Na, manche auch, Firmen schon, ne?
Ja, Firmen, aber jetzt im Uninetz zum Beispiel.
Genau.
Ja, ob da einer mal ein bisschen was runterlädt, meinetwegen über Napster oder heutzutage über BitTorrent oder so. Ja, warum denn nicht? Es gibt durchaus sinnvolle Sachen.
Zum Beispiel vor allem gibt es auch viele legale Sachen. Also ich
werden zum Beispiel die ganzen Vorträge vom Kongress, also vom Chaos Computer, wie heißt der? Chaos Communication Kongress, der immer nach Weihnachten stattfindet, die werden ja hinterher bereitgestellt und per BitTorrent auch unter anderem verteilt. Und wenn dann jemand sagt, so, und ich möchte mir so einen Vortrag mal runterladen, ja, warum nicht, ne?
Ja. Ist ja auch sehr sinnvoll, das über so ein System zu verteilen, weil normalerweise hat man irgendwie noch einen Webserver und das ist halt ein Rechner und wenn da auf einmal was Interessantes drauf liegt und normalerweise greifen da 10 Leute am Tag zu, jetzt haben die aber irgendwie was ganz Tolles gemacht und dann greifen auf einmal 10 Millionen Leute an dem Tag zu, weil das alle das sehen wollen. Keine Ahnung, wie das Zeug abgestürzt ist.
Dann ist der Server überlastet.
Dann ist das ruckzuck überlastet und über so ein BitTorrent-System.
Aber im Uninetz ist es halt dann von allein. Im Uninetz ist es halt schade, dass das dann komplett blockiert wird, auch für solche Inhalte. Da müsste man doch eigentlich eher einzelne Personen aussperren, oder? Und sagen, ja, entweder du hältst hier an die Regeln oder du kriegst kein Internet.
Klar. Das aber konsequenter.
Ja. Dann bräuchte man auch gar kein Internet mehr zur Verfügung zu stellen.
Ja, es gibt ja auch andere, ich meine, je nachdem, so im Studentenwohnheim ist es ja nicht unüblich, dass man abends auch mal irgendwie vor seiner Kiste sitzt und ein bisschen im Internet daddeln will. Das ist dann doof, wenn zum Beispiel Teamspeak nicht läuft.
Ja, zum Beispiel.
Wenn du irgendein Online-Spiel spielst, wo du mit anderen Leuten dich koordinieren musst und dann geht Teamspeak nicht.
Was ist Teamspeak?
Teamspeak
für die Leute, die es nicht wissen.
Teamspeak ist ein Programm, mit dem ich sozusagen in Gruppen mit potenziell irgendwie 200, 300 Leuten gleichzeitig Voice-Chat machen kann.
Also telefonieren sozusagen.
Telefonieren, das ist ein Gruppentelefonat sozusagen.
Das heißt, ich stecke so ein Mikrofon an meinen Computer dran und dann kann ich mit allen reden und die alle hören.
Genau, idealerweise habe ich dann ein Headset auf, das heißt Kopfhörer mit zusätzlichem Mikrofon und dann können mich die anderen halt hören und... Das Ganze ist im Prinzip für Online-Spiele mehr oder weniger gecodet worden. Ja, da gibt es halt verschiedene Räume, in Anführungsstrichen, die man machen kann, ja, je nachdem, in welcher Gruppe man gerade ist. Also das ist schon sehr nett. Und es hat halt gegenüber zum Beispiel Skype zwar den Nachteil, dass die Soundqualität schlechter ist, allerdings den Vorteil, dass es halt auch nicht irgendwie 10% der Systemressourcen irgendwie verbraucht.
Was beim Spielen wieder wichtig ist.
Was beim Spielen irgendwie dann...
Weil da will man sein System ja fürs Spiel benutzen und nicht fürs Telefonieren. Ja,
ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, es gibt alternativ zu Teamspeak auch Mumble.
Es gibt mehrere, es gibt Ventrilo, es gibt Mumble, es gibt diverse Tools. Und
was ist das alles? Ist das alles sowas wie Teamspeak, oder?
Ja, genau. Also Teamspeak ist ja irgendwie was Kommerzielles von irgendeiner Firma und Mumble ist halt wieder Open Source.
Marmbilden, wie heißt das?
Mumble. Ja. Wie Murmeln.
Teamspeak ist so halb kommerziell, Ventrilo ist so halb kommerziell, Mumble ist offen.
Sprechen die alle so dasselbe Protokoll? Also können die miteinander so gar nicht?
Nee.
Alle ganz, also Mumble ganz anders. Kann nur mit Mumble telefonieren. So.
Genau.
Okay.
Das ist ja auch wieder die Sache mit diesen Protokollen, die sind ja nicht alle öffentlich.
Nö.
Also HTTP gibt es irgendwo so eine RFC, heißt es, also irgend so eine
Standard.
So ein Standard, wie so eine DIN-Norm. Genau, wo einfach drinsteht, das hat so auszugehen, das hat so zu funktionieren. Wenn ich irgendwie eine Seite aufrufen will, die es nicht gibt, dann kommt da so Fehler 404 zurück, hat man vielleicht schon mal gesehen. Das heißt dann überall gleich für alle Browser zu verständlich, diese Seite gibt es nicht. Aber es ist nicht so, dass alle diese Protokolle so offen liegen. Zum Beispiel das von Skype kennt keiner, weiß keiner, wie es funktioniert, was das so macht. Und das hat ja den Nachteil, dass man auch keinen alternativen Client dafür schreiben kann. Also wenn ich jetzt irgendwie die Skype-Software nicht mag, weil die
die ist zum Beispiel zu klobig und verbraucht zu viel Platz auf dem Bildschirm.
Genau, und außerdem gibt es dann so kleine fiese Fiesigkeiten, die Skype sich überlegt hat. Weil um dieses ganze riesige Netzwerk zu betreiben, haben sie auch gesagt, es ist blöd, wenn wir nur eigene Server benutzen. Wir benutzen auch Rechner von unseren Nutzern als Knotenpunkte, sogenannte Supernodes, die halt nicht nur Endgeräte sind, sondern die halt auch zum Weiterleiten von Nachrichten und so zum Managen von Verzeichnissen.
So eine Art Vermittlungsstelle.
Genau, und die werden halt einfach so, da wird man gar nicht gefragt, sondern...
Unfreiwillig zur Vermittlungsstelle.
Genau, und dann können alle PCs beim Nachfragen für gewisse, also wenn man zum Beispiel nach irgendwie einem Namen sucht, der in einem Skype-Netzwerk zu finden ist. Zum Beispiel nach Pi sucht, findet man irgendwie von irgendeinem Server, kriegt man halt so eine Antwort zurück, wen es da so gibt. Und da werden halt auch die Rechner der Leute benutzt, ohne sie zu fragen. Das ist so.
Ist ja eigentlich auch fast fair. Dafür ist ja auch kostenlos.
Ja, aber es ist halt blöd, wenn du halt die Arschkarte gezogen hast und es bei dir dann halt auch immer viel Bandbreite verbraucht und der Rechner vielleicht ein bisschen langsamer läuft und du wolltest das eigentlich gar nicht.
Ah, okay.
Da haben sie sich so ein bisschen.
Und da kann man aber jetzt nicht sagen, oh, ich schreibe mir meine eigene Software, weil da weiß ich nicht, was Skype so auf der Leitung spricht und deswegen.
Das genau, weil das ist verschlüsselt.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen kann ich
das nicht programmieren. Wir wissen nicht, wie das so funktioniert.
Und da gibt es andere, zum Beispiel Jabber, ist ein, also XMPP ist der technische Begriff dafür. Mhm. Bekannt unter Jabber ist ein Chat-Client, kann nicht telefonieren, aber man kann halt an der Tastatur sich Nachrichten hin und her tippen.
So wie
und
ICQ?
Das ist, so wie ICQ. Und das ist ja offen. Das heißt, da ist bekannt, ist also weltweit bekannt, wie das Zeug funktioniert. Da gibt es einen Standard, der das beschreibt und so weiter. Also nicht kein echter Standard im juristischen Sinne, aber. Mhm. So ein Dokument, was das halt beschreibt. Und da kann halt jeder sagen, so, und ich schreibe mir jetzt ein Programm, das Jabber spricht. Und dann kann ich damit mit allen anderen Leuten chatten, die auch Jabber chatten, egal was die für Programme verwenden.
Genau. Und man kann auch selber einen Server betreiben, wenn man halt irgendwie nur mit seinen Leuten in der eigenen Gruppe, eigene Firma, wo auch immer, nur mit diesen Leuten reden will.
Machen wir bei uns eine Firma. Wir haben einen eigenen Jabber-Server in der
Firma. Genau, haben wir auch. Und das ist halt schön, weil man weiß halt, dass diese Nachrichten von sonst auch keinem gelesen werden. Und nicht irgendwie, vielleicht irgendwann der Server mal abgeschaltet wird und dann geht's nicht mehr.
Zum Beispiel, ja.
Und zum Beispiel bei ICQ gab's dann so Sachen, dass halt komische Sachen in den Verträgen drin steht. Das ganze Kleingedruckte, was man immer mal kurz wegklickt, wenn man sich anmeldet.
Ja, genau. Lies mal vor.
Da stand so drinne, dass man irgendwie zustimmt, dass... vielleicht lese ich mal vor. Sie stimmen zu, dass Sie Ihr Urheberrecht sowie jegliche andere Eigentumsrechte an dem gesendeten Material durch das Senden aufgeben. Also alles, was man so über das ICQ-Netzwerk schickt, geht dann erstmal an ICQ. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass ICQ Inc. befugt ist, nach eigenem Ermessen jeglich gesendetes Material oder gesendete Informationen in jeder Art und Weise zu benutzen. Beispielsweise aber nicht ausschließlich, indem das Material veröffentlicht und verbreitet wird.
Das ist zum Beispiel dann blöd, wenn man innerhalb von einer Firma irgendwelche geheimen Sachen darüber kommuniziert, ne?
Genau.
Was man ja so von Kollege zu Kollege durchaus mal tut. Also wir benutzen das schon so
immer mal. Wirtschaftsspionage-mäßig.
Ja, wir benutzen das bei uns, allerdings nicht ICQ, sondern unseren eigenen Jabber-Server. Und dann gibt es immer so, guck mal, ich habe da was geschrieben, kann man das so verstehen? Sind da Fehler drin oder ist das irgendwie total Blödsinn? Oder hier ist ein Stück Programm, also wir sind eine Softwarefirma, dann schicken wir uns so kleine Programmstücke schon mal zu und sagen, ja, findest du es okay? Oder guck mal, was der wieder programmiert hat. Oder so. Und das ist natürlich blöd, wenn das dann eine amerikanische Firma einfach sagt, ach, das ist dann jetzt mal, gehört jetzt mal uns.
Ja, also soweit ich weiß, ist das noch nie irgendwie passiert worden, dass ihr da irgendwelche Chatlogs, wie man da mit anderen Leuten geredet hat, veröffentlicht hat. Aber es ist halt schon komisch, dass sie sich irgendwie dieses Recht vertraglich da herausnehmen. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, an einer ganz anderen Stelle steht halt irgendwie auch nochmal eine Erklärung, dass sie Informationen, die über diesen ICQ-Dienst verschickt werden, nicht an Dritte weitergeben und nicht öffentlich zugänglich machen. Also es ist irgendwie so ein bisschen unklar, weil sie auf der einen Seite sagen, wir haben die Rechte an allem, was da drüber gesendet wird, aber auf der anderen Seite veröffentlichen wir es nicht und das ist so ein bisschen komisch. Also das ist halt das Problem, wenn es irgendwie über eine Firma läuft. Also es war eigentlich irgendwie mal so ein israelisches Start-up, die sich das irgendwann mal überlegt haben mit dem ICQ und das wurde dann später von AOL aufgenommen, aufgekauft. Und ja, AOL ist halt so ein Riesenkonzern und man weiß nicht, wie, was für politische Sachen die sich so überlegen. Hm. Vielleicht schalten sie es irgendwann mal ab. Ich meine, okay, wären sie blöd, aber...
Ja, aber
naja. Das ist die Frage. Ich meine.
Was haben die eigentlich davon?
Was haben sie davon?
Genau, ja, man kann sich immer fragen, warum machen die das? Warum geben die da Geld für aus? Das ist schon sehr teuer, das zu betreiben.
Das
ist
überhaupt immer
eine gute Frage. Ja, gut, die machen Werbung darüber. Also, das angeblich ist es werbefinanziert. Es ist halt die Frage, inwiefern das läuft. Also, das ist so einer der Dienste, bei denen irgendwie unklar ist, wie das Geld reinkommt. Ja, das ist ja bei Twitter genauso. Das war auch so im Prinzip eine Idee, die hat man dann umgesetzt. Das läuft auch ganz wunderbar. Und jetzt überlegen sie sich momentan, wie man das Ganze irgendwie auch kommerziell betreiben kann, weil.
Das ist ja eigentlich das Lustige. Also die Twitter-Leute sagen ja selber, wir haben super Sache hier geschaffen, aber wir haben keine Ahnung, wie man damit Geld verdient. aber wenn uns jemand viel Geld dafür bezahlt, verkaufen wir es auch, weil dann müssen wir wahrscheinlich uns das nicht selber überlegen.
Wahrscheinlich findet sich auch jemand.
Auf jeden Fall findet sich da jemand. Das ist nur die Frage, für wie viele Millionen, Milliarden das verkauft wird.
Das finde ich aber bei ICQ auch interessant mit dieser Werbung. Es gibt ja sozusagen das ICQ-Programm, das man sich runterlädt, installiert und dann kann man ICQ machen. So. Und das ist ja, soweit ich informiert bin, ziemlich bunt. Ich benutze das selber nicht.
Ich habe das seit Jahren schon nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Soweit ich weiß,
so seit die angefangen haben, vor, ich weiß nicht, 8 Jahren oder so, angefangen haben, da Werbung einzublenden, bin ich auf andere.
Das heißt, du kriegst ein Programm und hast ständig Werbung auf dem Bildschirm.
Ja, ich weiß nicht, steht da irgendwie so unter dem Chatfenster oder so, ist glaube ich so eine Box, wo irgendwie Werbung eingeblendet wird und das flackert dann da bunt hin und her, wenn man Pech hat.
Ja. Also mich stört das immer. Das ist halt so eine Bannerwerbung sozusagen.
So eine Chat-Litfass-Chat.
Ja, so in der Art muss man sich das vorstellen, ja. Und wenn man halt eben einen alternativen Messenger-Client benutzt, der halt das ICQ-Protokoll versteht, dann sieht man das eventuell nicht.
Hm. Ja, man muss natürlich, also das Protokoll selbst ist nicht offengelegt eigentlich. Genau, aber man hat halt irgendwie rausgefunden, wie das geht, weil das ist wohl nicht so kompliziert anscheinend.
Und genau, das hat man sich halt so ein bisschen angeguckt.
Das kann man da
selber nachprogrammiert.
Das kann man da so enträtseln.
Ja. Ja. Das ist eigentlich per Vertrag ist es nicht so erlaubt, einen anderen Client zu benutzen, aber es wird halt toleriert.
Da gibt es zum Beispiel Pidgin, ne?
Pidgin
fällt mir da ein. Als ein Beispiel.
Gibt es auch noch Miranda.
Miranda?
Was ich persönlich auch noch sehr toll finde, ist Mibo.
Hab ich schon nie gesehen.
Mibo.com, das hat den Vorteil, man muss man nicht lokal installieren, sondern das ist wieder so eine Internetseite, so wie der Internet-Mail-Client auf der Seite von web.de. Gibt es dann halt auch diesen Instant-Messenger-Client direkt bei Mibo.com. Da kann man sich dann mit seinem ICQ-Account oder mit fast jedem Account, außer Skype, weil das halt wieder so geschlossen ist, anmelden und kann dann direkt darüber chatten mit seinen Leuten, die man so kann. Und
dann sieht man halt keine Werbung.
Genau.
Deswegen ist es auch verboten.
Die haben auch so einen Werbebanner unten, aber wenn man einen Adblock hat, sieht man sowieso keine Werbung im Internet.
Ah. Ach so, okay. Amiibo ist so eine Website, okay.
Genau, ist einfach so eine Webseite. Das heißt, man kann auch von überall dran und hat dann auch noch irgendwie, man will die Chat-History da gespeichert, wenn man noch irgendwas nachschlagen will.
Das ist ja interessant. Das jedenfalls, ist das ist ja dann eigentlich ziemlich angenehm, wenn man dann eben ohne Werbung chatten kann. Ne?
Hm.
So. Gut.
Genau, aber das geht halt nur, wenn das Protokoll irgendwie...
Ja gut, das ist halt, ich meine, am Ende, ich meine, einerseits, klar, wir sagen halt alle immer, so ohne Werbung, die Werbung stört uns. Andererseits wollen wir es halt auch kostenlos haben. Das ist dann natürlich, irgendwie widerspricht sich halt an der Stelle, weil, ich meine,
irgendwie muss finanziert werden.
Irgendwie muss es meistens finanziert werden, weil irgendwo muss halt doch ein Server stehen. Ich meine, gut, klar, es gibt Open-Source-Software, die wird von Leuten in ihrer Freizeit programmiert, die haben ihren Spaß daran.
Und trotzdem brauchen die einen Server dafür.
Und aber der trotzdem muss brauchst du einen Server werden. Und der Server muss halt schon irgendwie finanziert werden. Und dann ist halt die Frage, wie verdiene ich Geld damit? Ja, es gibt sehr viel Software, bei der einfach die Lizenz insofern schön oder angenehm für uns Privatanwender ist, indem da heißt, für eine private Anwendung kostenlos, aber wenn ich eben in einer Firma einsetze, muss ich dafür zahlen.
Hm.
Da gibt es ja Software dieser Art, das heißt, eben ich kassiere nur bei einem Teil der Nutzer, aber irgendwie muss ja halt trotzdem oft Geld rein, ja. Sei denn, ich baue halt ein Chat-System auf, aber das geht eigentlich. Also das müsste dann irgendwie ähnlich laufen wie vielleicht so ein verteiltes BitTorrent-Protokoll, eines, das komplett ohne Server auskommt.
Genau, wenn das irgendwie über verteilte Strukturen läuft.
Ja. Ach so.
Da trägt halt jeder so ein bisschen Last mit, wenn man das ordentlich verteilt.
Das könnte man
machen, ist das eine faire Sache.
Aber ich glaube, es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass mich Werbung grundsätzlich stört. Das ist nicht unbedingt der Fall. Das Problem ist nur, wenn ich eine Website aufklappe, die werbefinanziert ist oder werbeüberlastet vor allen Dingen, dann habe ich ein Drittel Text und zwei Drittel Werbung und das stört. Und dann habe ich überall bunte Werbung. Ich muss erstmal 7 Sekunden lang suchen, wo jetzt eigentlich der Inhalt ist.
Mhm.
Und überall flackert es mich an. Und
bewegte Werbung ist das Schlimmste.
Bewegte Werbung ist das Schlimmste, was die Welt je hervorgebracht hat. nee, das nicht, aber es ist halt furchtbar.
Atombombe war schlimmer.
Ja, es gibt immer noch was Schlimmeres, aber das ist halt wirklich furchtbar. Und deswegen, das ist der Grund, warum ich einen Adblocker verwende. Was ich zum Beispiel, wo ich zum Beispiel nichts gegen habe, ist diese Google-Werbung. Google sagt halt, naja, wir machen Textfelderfenster, da stehen 4 Zeilen Text drin. Die stehen da, fertig.
Mhm.
Und das ist nicht zu auffällig, nicht zu knallig bunt.
Mhm.
Und der Trick dabei ist, Google blendet die Werbung ein, die mich interessiert.
So geht es mir auch. Also ich habe zum Beispiel Gmail, also diesen Google Mail Client, den man auch wieder direkt über das Internet ansteuern kann. Und die zeigen, war schon ein bisschen kritisiert, aber also ich finde es ganz praktisch, die zeigen speziell zu der E-Mail oder zu den E-Mails, die man gerade so bekommen hat, suchen hier so Schlüsselwörter raus und zeigen dazu passende Werbung an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meinem Freund schreibe, hier, ich will bald umziehen und ich habe da jetzt in der Gegend von Mainz geguckt und aber noch nichts Passendes gefunden und dann zeigt mir irgendwie Google an, die Werbung Immobilien-Scout oder was weiß ich, wer mir gerade so Immobilien anbietet. Aha. Und wenn ich irgendwie was über Küchenherde schreibe, dann kriege ich die Werbung für den Küchenherd angezeigt.
Ja.
Und das ist oft auch direkt aus der Gegend.
Ja, und das ist halt erstens interessant. Also interessanter als irgendeine Werbung, die mich so überhaupt nicht interessiert. Und zweitens...
Die Viagra-Werbung wieder.
Ja, zum Beispiel. Je nachdem, was man schreibt, kriegt man dann die, ne? Auf jeden Fall, das würde auch weniger stören als dieses Geflacke. Und das ist eigentlich das, was mir auf den Keks geht.
Genau.
Und also, was dann natürlich noch eine Stufe schlimmer ist, ist, wenn ich auf eine Website komme und dann so ein großer Banner quer über die komplette Seite über den Inhalt drüber gelegt wird, also ein großes Fenster mit Werbung, dass ich erst zuklicken muss. Ist für mich normalerweise, für mich ist das normalerweise, klicke ich dann direkt schon ein bisschen weiter oben und mache die Seite zu.
Ja.
Ja, weil dann sage ich, nee, so. Also entweder ihr habt ihr Inhalt oder nicht.
Ja.
Und wenn nicht, dann halt nicht.
Dann halt nicht. Findet man meistens auch woanders noch.
Jo. Ja, ich also meine, das ist halt vor allen Dingen die Seiten mit diesem Penetrant-Werbung sind meistens die Seiten, die den Inhalt selbst nirgendwo geklaut haben.
Ja, genau. den Inhalt gibt es nur, damit man Leute drauflockt, die dann die Werbung klicken.
Ja. Ja, das ist halt immer das muss sich irgendwo die Waage halten zwischen Inhalt und Werbung. Und die Werbung sollte halt nicht so krass sein, dass sie einem wirklich nervt.
Und das ist jetzt halt das Problem. Es ist halt werbefinanziert. Ich sehe die Werbung nicht, weil ich halt ein Programm installiert habe, das mir diese Werbung ausblendet. Das funktioniert ziemlich gut. Und der Grund, warum ich das mache, ist, dass es halt wirklich nervt. Wenn jetzt die Werbung weniger nerven würde oder wenn man vielleicht auch mal so ein kleines bisschen weniger Werbung überhaupt machen würde, dann würde bei mir persönlich wesentlich mehr ankommen, weil dann bräuchte ich es nicht ausblenden.
Genau.
Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das auszublenden, wenn es mich nicht so
penetrant... Wenn es nicht stört, würde man nichts dagegen machen, man muss ja extra was machen.
Genau, also ich sehe überhaupt keinen anderen Ausweg. Und manchmal sitze ich an Rechnern von anderen Leuten, die dieses Programm nicht haben. Das Internet sieht aber heute komisch aus, so total bunt und flackerig. Und also ich kriege hier gleich Augenkrebs.
Oder so Rechner 19, hier so, irgendwas ist hier falsch. Warum sind hier auf einmal so komische Boxen drumherum?
Ja, genau, die Website kenne ich doch eigentlich anders.
haben die irgendwie Design geändert? Dann fällt es halt wieder ein,
Adblock
noch nicht installiert und dann kurz Adblock Plus eingegeben in der Suche, da auch das Ding installiert und der Firefox neu gestartet und weg ist das für allemal.
Ja, außer du hast das Pech wie bei uns in der Firma, wo der Firefox offiziell nicht zugelassen ist. Ah. Wir dürfen nur Internet Explorer verwenden.
Und da gibt es kein Adblock.
Aber kannst du nicht irgendwie so
für Internet Explorer gibt es ein kommerzielles Add-on, was angeblich dasselbe macht. Das wir natürlich alle nicht installiert haben. Das ist auch eine eigene Software, weil der Internet Explorer diese Schnittstelle für Add-ons nicht in dieser Form zur Verfügung stellt.
Ist wohl nicht so in deren Sinne, Werbung auszufiltern.
Ja.
Nee, eher nicht.
Ich habe das große Glück, dass auf meinem Rechner trotzdem Firefox läuft.
Ja, jetzt hat es dein Chef gehört.
Oh. Nee, ich habe ja die Erlaubnis dafür, insofern ist das okay.
Ja, dann ist ja gut.
Es gibt ja auch die mobile Variante von Firefox oder von manchen Programmen, anderen Programmen, die man halt auch ohne zu installieren einfach so starten kann. Genau. Meistens ist es mit dem Installieren sowieso total überflüssig.
Genau diese Variante habe ich auch. Ja, weil mein Chef benutzt auch
diesen... Wie geht denn das? Auf dem USB-Stick?
Das ist ein USB-Stick, nennt sich irgendwie U3, das System, was da drauf ist. Und da kannst du halt Software drauf installieren, die im Prinzip sich gar nicht lokal auf dem Rechner installiert, sondern die komplett vom Stick läuft.
Das heißt, du steckst dann einfach rein in den Computer und dann klickst du dich dann durch und sagst so, da ist jetzt der Firefox, den starte ich jetzt dann.
Da wird im Prinzip, zumindest bei meinem, wird so ein kleines Startmenü eingeblendet, was so ähnlich aussieht wie das Windows-Startmenü, nur halt eben auf der anderen Seite ist.
Ja.
Dann kann ich da halt genauso meine Programme drauf starten und kann da eben Software so installieren. Es gibt zum Beispiel eine komplett portable Version von OpenOffice dafür. Ja, da habe ich den Vorteil, ich habe halt meine Software und meine Dokumente auf dem Stick. Das heißt, ich kann mich auf beliebigen Rechnern anstecken, sofern sie es halt erlauben. Das ist bei Privatrechnern eher nicht so das Problem. Bei uns in der Firma ist es so, dass wir die Sticks registrieren müssen, sonst darfst du da nicht drauf zugreifen.
Ja, ja, okay.
Sicherheitsmaßnahmen.
Ja, ja, genau.
Also,
klar.
Wir haben da noch die harmlosere Variante. Ein Freund von mir, der arbeitet in der Firma, ist richtig krass, wenn man da einen Stick reinsteckt, der nicht irgendwie vom System zugelassen ist, dann fährt sofort der Rechner runter und innerhalb von einer Minute klingelt dann auf dem Firmenhandy dann die IT-Security durch. Die sind da richtig, richtig scharf drauf. Ja, ja gut, aber ich meine, klar, die gehen natürlich im Zweifel davon aus, erstens,
da ist ein Virus
die Leute drauf. Die Leute haben Ahnung. Das heißt, die wissen, sie dürfen nichts reinstecken, was sie nicht dürfen. Sprich, der, der es tut, ist im Zweifel einer, der den Laptop geklaut hat oder irgendwie unberechtigt Zugriff drauf hat und jetzt versucht, irgendwie Daten runterzuziehen.
Ah ja, okay.
Ja, und dann rufen die halt an, um vor allem zu wissen, wo ist dein Rechner gerade.
Ja. Okay.
Und so, damit keiner irgendwie Daten klaut.
Ja, okay.
Genau, das muss man schon aufpassen als Firma.
Ja,
heutzutage
ja.
Schnell. Also,
ja,
Dateien sind schnell kopiert.
Dateien sind schnell kopiert und vor allem als Geschäftsführer haftest du persönlich.
Mhm.
Das heißt, du bist direkt auch strafrechtlich haftbar, wenn bei dir in der Firma, gut, ich meine, dass das alles ein zahnloser Tiger ist, haben wir, glaube ich, alle in den letzten Monaten erlebt. Da werden munter Daten geklaut und verkauft und Mitarbeiter überwacht und am Ende passiert halt trotzdem nichts.
Mhm.
Aber zumindest auf dem Papier klingt es wahnsinnig gut.
Ja, ja, aber ich meine, wenn das erstmal auf so einem USB-Stick drauf ist, der verschwindet der schnell in der Tasche und wird nie wieder gesehen.
Das ist ziemlich einfach. Das ist
sehr unauffällig auch. Oder auf dem iPod.
Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil andererseits solltest du deine Mitarbeiter ja auch nicht allzu sehr gängeln, weil wenn ich an meinem Arbeitsplatzrechner so gar nichts mehr machen kann, werde ich halt irgendwann auch ein bisschen ungehalten oder beziehungsweise also sagen wir mal, dann mache ich halt auch nur noch Dienst nach Vorschrift, wenn mein Rechner nur noch Dienst nach Vorschrift macht sozusagen.
Ne? No.
Das ist halt irgendwie dann, da entsteht kein Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Geschäftsleitung und so weiter und das ist auch nicht so.
Man fühlt sich auch gerne irgendwie ein bisschen in der Firma gebunden, dazugehörig.
Genau, und wenn man so vehement ausgesperrt wird, ne, du darfst ja keinen Stick und so, ja. Und du musst immer erst den IT-Fachmann rufen, wenn da halt einen neuen Stick rein, obwohl der Firma gehört oder, also wenn das alles so kompliziert ist, denkst du ja, also ich meine, die Firma, die grenzt mich eigentlich so aus, dass ich hier überhaupt noch irgendwas arbeiten darf, ist ja schon ein Wunder.
Ja, ich würde hier gerne arbeiten, aber die Security-Rechtlinie lässt mich das nicht machen.
Ja, genau, und das ist ja so der Effekt dann auch.
Ja, aber da bist du ja dann, ich meine, das ist so eine Grauzone. Ja. Es gibt Firmen, die erlauben zum Beispiel auch private Telefonate.
Hm.
Es gibt Firmen, die sagen grundsätzlich nein. Es gibt auch Firmen, die sagen grundsätzlich keine private Nutzung der Rechner. Und dann darfst du halt, dann darfst du auch nicht mal eben deine privaten E-Mails über die Firma abrufen.
Hm, genau.
Dann darfst du auch natürlich auch keinen privaten Stick reintun. Ja,
also, ja, genau.
Das hängt halt immer davon ab, welches System die Firma fährt. Ja. Ja.
Und es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was man beruflich macht. So als Softwareentwickler, wenn man mit Computern arbeitet, denkt man natürlich auch ein bisschen anders über Computer als jemand, der im Büro Verkäufer ist oder im Vertrieb arbeitet oder dergleichen. Ja.
Ja.
Das ist schon richtig. Ja. So, ich habe noch einen anderen Interpreten dabei. Mal gucken, was hier so...
Weißt du, wie der hat?
Leider auch nicht.
Okay. Später auf der Webseite.
Es ist auf jeden Fall auch wieder sanfte Musik.
Ich wollte gerade sagen, noch ein Schlaflied.
Haha. Aber es ist auch toll.
Das ist der zweite Advent, da kann man ein bisschen idyllischer sein.
Hier. Eben das. Und es ist auch schön, dass es sowas überhaupt gibt. Ich meine, das ist freie Musik. Die kann man sich kostenlos runterladen aus dem Netz. Ich werde das auch hinterher alles verlinken.
So wie mit Interpreten.
Natürlich mit Interpreten. Ich schlage das alles nochmal nach. Und aber ich finde es eigentlich schön, dass es sowas überhaupt gibt, weil es gibt an freier Musik hauptsächlich elektronische Sachen und finde ich es eigentlich ganz entspannend, auch mal für andere Zielgruppen was zu finden.
Ja, auf jeden Fall.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ob der Weihnachtszeit dieses Mal sanftere Klänge beim nächsten Mal ist eigentlich kurz nach Weihnachten, das ist am 3. Januar die nächste Sendung. Und was wir da für Musik spielen, weiß ich auch noch nicht. Die nächste Sendung ist der 3. Januar, danach die nächste Sendung ist der 10. Januar. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es nämlich einen Bruch in der Sendefolge. Dadurch, dass wir immer in der, jetzt muss ich überlegen, ungeraden Kalenderwoche, jede zweite ungerade, glaube ich, senden. Ist jetzt gerade 49 heute, ne? KW 49. Und damit das im neuen Jahr wieder passt, weil dieses Jahr 53 Kalenderwochen hat, wird das Sendeschema ein bisschen durchbrochen. Einfach mal auf unsere Website reingucken. Da steht es dann immer schön nordfunk.cccmz.de.
Kann man sowieso mal reingucken, alte Sendungen anhören, was wir sonst so gemacht haben, Kommentare zur Sendung hinterlassen, freuen wir uns immer sehr.
Mhm, zum Beispiel Kommentare zur Musik. Besonders gern gesehen natürlich Vorschläge.
Oder auch Inhalte, Kritik, was wir blöd machen, hören wir gerne.
Was wir gut machen, hören wir auch gerne.
Das hören wir nicht so gerne. Ja, wir können nochmal über Tunnel reden. Ist natürlich jetzt für viele Leute nicht so praxisrelevant, aber es gibt da doch auch die ein oder andere Ausnahme. Zum Beispiel an Unis ist ja das Netz ja oft recht restriktiv eingestellt. Das heißt, viele Dienste funktionieren einfach gar nicht so besonders gut.
Oder gar nicht.
Oder gar nicht.
Bei Tunnel denke ich erstmal an Alpen, ne?
Oh ja.
Ja, soll ja auch so ähnlich sein. Im Prinzip ein Tunnel soll mich sozusagen durch irgendetwas hindurchbringen. Und der IP-Tunnel bringt mich halt zum Beispiel durch die Firewall meiner Uni durch, nach draußen zu meinem Rechner, den ich draußen stehen habe. Und von dort aus kann ich dann eben hoffentlich unzensiert eben das Internet genießen.
Das hört sich erstmal nach einer furchtbar bösen Sache an, irgendwie Firewalls zu umgehen, die vielleicht einen auch schützen sollten oder vielleicht auch sogar schützen tun. Aber es hat ja auch ganz praktischen Nutzen, dass die ganzen Protokolle, wo wir vorhin drüber geredet haben, irgendwie HTTPS, diese ganzen E-Mail-Sachen, oft erstmal so ICQ auch, standardmäßig halt nicht verschlüsselt sind. Und da ist so ein Tunnel auch ganz nett, weil man halt in den Tunnel das Unverschlüsselte in eine Verschlüsselung einpacken kann. Mhm. Also ich habe praktisch einen verschlüsselten Tunnel und alles, was ich da durchjage, egal welches Protokoll, kann ich ganz normal benutzen, aber ist dann auf einmal alles verschlüsselt.
Genau genommen ist ja HTTPS selber schon ein Tunnel, ne?
Genau.
Das ist eigentlich HTTP, aber in einem S-Tunnel.
Ja.
So.
Sowas gibt es auch für die Mail-Sachen, wird auch oft benutzt.
Ja, genau.
Für Mails. Irgendwie verschlüsselte Verbindungen.
Es gibt ja auch den umgekehrten Weg. Ja, ich arbeite zum Beispiel von zu Hause in meiner Firma und ich will quasi im Netzwerk arbeiten können. Und dann kann ich einen VPN-Tunnel aufmachen und dann arbeite ich zwar zu Hause, aber so, als wäre ich im lokalen Netzwerk drin. Das heißt, ich kann dann theoretisch auch drucken. Okay, das kommt dann halt im Drucker in der Firma raus, aber ich kann dann eben auch auf andere Firmendienste zugreifen, ja, die zum Beispiel einfach geregelt sind, dass du auf die aus dem Internet gar nicht draufkommst. Weil man will ja nicht unbedingt, dass man von draußen das Warenwirtschaftssystem sieht, zum Beispiel.
Natürlich. Ja. Das ist dann auch wieder die Sache mit dieser internen IP-Adressen und den normalen Internet, weil wir nicht genug haben.
Richtig. Ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was bei uns in der Firma auch passiert, weil wir haben halt, manche von uns sind halt häufig außerhalb unterwegs und wollen halt trotzdem mal nicht nur über Web-Access, sondern mal wirklich normal auch auf E-Mails zugreifen können, auf den Server, auf bestimmte Daten dort und so weiter. Also das ist dann schon sehr, sehr praktisch.
Das ist auch so praktisch, wenn man irgendwie von unterwegs mal an seinen Computer zu Hause will. Und normalerweise hat man immer so eine dynamische IP-Adresse. Also jedes Mal, wenn ich mir irgendwie der Router sich neu einwählt, jede Nacht macht er das normalerweise, kriege ich irgendwie eine neue IP-Adresse und kein Schwein weiß seine IP-Adresse. Ich weiß ja auch nicht. Und da gibt es so nette Dünn-DNS-Dienste, also dynamische DNS-Dienste, die einem halt irgendeine Internetadresse zuweisen. Und der Router kann man dann da eintragen.
Meldet die dann an den DNS-Dienst.
Der sagt, ich habe jetzt die Adresse so und so. Und der
genau, und immer wieder, wenn er sich neu einwählt, sagt er Bescheid, ich habe jetzt die Adresse, hat sich geändert. Dann kann man unter dieser Adresse immer den PC zu Hause erreichen.
Dann, genau, dann kann man halt sagen, also ich habe das zum Beispiel auch, mein Rechner heißt aronax.homeunix.net.
Musst du gar nicht jedem verraten, oder?
Ist ja wurscht. Ist geheim, ja, ich habe, aber das ist ja alles so sicher. Weißt du, so was.
Natürlich. Jetzt und kommen die Leute alle an, versuchen das System zu knacken.
Gleich mal ins Log gucken. Und und das ist auch so ein dünn DNS. Und dann frage ich halt an, was ist denn das für eine Adresse? Und mein Rechner sagt halt immer so, ich habe gerade die IP-Adresse. Und dann, wenn ich darüber zugreife, kriege ich halt die richtige IP-Adresse raus.
Das geht aber dann halt nur, wenn man das entsprechend eingerichtet hat und der Rechner an ist.
Ja.
Da gibt es aber einen Trick, weil man kann seinen Rechner auch übers Internet anmachen.
So, ja.
Wake on LAN nennt sich
sowas,
das.
Ja.
Also es gibt dann irgendwie ein spezielles Paket und wenn man den Rechner das im BIOS aktiviert hat, dann geht der Rechner plötzlich an, weil die Netzwerkkarte hat Strom und dann, wenn er so ein Paket bekommt, macht es auf einmal Klack und der Rechner geht an, fährt sich hoch.
Ja, wenn man das angeschaltet hat. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, wie man das aus dem Internet auslöst.
Es gibt da eine nette Seite, also wenn man irgendwie nach Wake on LAN sucht, gibt es da eine Seite, da gibt man einfach irgendwie die Adresse von seinem Router ein. Und dann braucht man die MAC-Adresse seines PCs. Das ist nochmal eine Ebene tiefer als IP-Adressen.
Okay.
Also IP-Adressen sind ja irgendwie so Adressen, die ändern sich mal, haben wir gesagt.
MAC-Adressen halt nicht.
Und MAC-Adressen, die sind halt Hardware gebunden. Also immer wenn eine Netzwerkkarte, irgendwie ein Netzwerkgerät hergestellt wird, dann kriegt das eine eindeutige, weltweit eindeutige MAC-Adresse.
Ja.
Das ist dann nochmal so eine Ebene tiefer von den Protokollschichten.
Ja, auf jeden Fall gebe ich die da ein auf der Website und dann schickt die da ein Paket hin.
Genau, dann schickt die da ein Paket über meinen Router an meinen Rechner und muss halt auf dem Router auch aktiviert sein, dass es weitergeleitet wird. Und
damit
es auch
dann, ankommt.
Genau. Dann schaltet sich der Rechner an und dann kann man über das DynDNS-System, über eine ganz normale Domain irgendwie seinen Rechner ansteuern.
Klingt ja eigentlich interessant.
Ja, das ist eine praktische Sache.
Mhm. Ja gut, werde ich mal weiter. Jedenfalls kann ich dann zu meinem Rechner nach Hause tunneln, wenn er dann an ist.
Mhm.
So, und dann kann ich zum Beispiel auf meine Daten zugreifen, so Bilder oder so. Habe ich auch schon mal gemacht. Zu meinen Schwiegereltern, die wohnen so ein bisschen weiter weg. Und dann, ja, ich suche euch mal das Bild raus, irgendein Foto oder so. Und dann kann ich das per Internet drauf zugreifen. Obwohl ich da noch nicht mal einen Tunnel, kein VPN-Tunnel verwendet habe, sondern einfach ein sicheres Dateiübertragungsprotokoll.
Genau, aber man kann dann von da aus dann auch irgendwie einen Tunnel aufbauen nach zu Hause.
Was ich aber auch interessant finde, ist gerade bei so Firmentunneln, die bringen ja auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor rein, weil wenn ich jetzt im Außendienst unterwegs bin mit einem Laptop und habe den irgendwie am Internet angeschlossen, sagen wir über UMTS oder über einen WLAN-Access Point im Starbucks, was weiß ich, dann baue ich zwar einen virtuellen Kanal auf, der auch verschlüsselt ist zur Firma, aber trotzdem hängt der Laptop selbst ja erstmal ziemlich direkt auch am Internet. Das heißt, wenn mein Laptop zum Beispiel sich ein Virus einfängt, und der ist ja nun mal verwundbar, dann habe ich quasi einen Rechner, der hängt ja nicht hinter der Firmenfirewall dann. Sagen wir mal so. Ne?
Mhm.
Der ist ja außerhalb.
Richtig.
Das heißt, ein Sicherheitsrisiko.
Jein, also ich meine, es hängt davon ab, wie ich mich einwähle. Also letztlich die einzige Seite, die ich ja unverschlüsselt sehe, ist diese Seite mit, die ich brauche, um mich zum Beispiel, was weiß ich, in irgendeinem öffentlichen WLAN einzuwählen.
Mhm.
Und sofern ich demjenigen dort nicht vertraue, wähle ich mich da gar nicht ein. Wenn ich demjenigen vertraue, der diesen Access Point betreibt, sehe ich ja nur dessen Seite. Und danach bin ich im VPN. Und da kann sich ja kein Virus irgendwie so nebenher einschleusen.
Weil du dann alles übers VPN machst.
Richtig, weil ich dann ja komplett übers VPN gehe.
Also so eine grundsätzliche Sache bei irgendwelchen Tunneln, man muss halt irgendwie der Gegenstelle schon mal vertrauen.
Ja.
Weil wir haben auch gar nichts gesagt, was gibt's denn für Tunnel? Also mir fällt spontan VPN ein.
Ja.
Das ist so Windows-Standard-Ding. Ist das von Microsoft?
Nee, nee, nee. VPN?
VPN ist doch betriebssystemunabhängig.
Das ist was Freies.
Das ist einfach, das ist ein System, Virtual Private Network. Das heißt, ich logge mich von außen auf ein System ein und am Ende wird so dargestellt, also ich arbeite dann am Ende so, als wäre ich im System drin.
Mhm.
Genau. Ja, und der Tunnel, das ist standardisiert.
Also virtuelles System heißt jetzt in dem Netzwerk, wo auch der andere Rechner drin ist. Also wie würde, also wenn ich der sozusagen direkt nebeneinander stehen würde.
Ja genau, so wie wenn du das Netzwerkkabel in der Firma reinsteckst.
Genau, ja. Oder zu Hause.
Es gibt natürlich auch...
Aber es gibt ja auch noch OpenVPN.
Ja, das ist
ja nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, das ist... Also VPN ist das Protokoll. OpenVPN ist eine Software, die dieses Protokoll beherrscht.
Hm. Ja. Ich meine, viele VPN-Software sind letztlich insofern hardware-spezifisch, weil die mit der Hardware, mit dem Router, Switch, Hardware in der Firma kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel, unsere Software wird geliefert von demjenigen, der bei uns auch die Firewall stellt.
Mhm.
Ja, weil es dadurch natürlich, das läuft quasi direkt in der Firewall, das System.
Ja. Ja. Wobei wir dann halt unterscheiden müssen zwischen Hardware-VPNs, also irgendwie, ich habe hier ein Gerät hingestellt und da ein Gerät hingestellt und die Hardware baut dann das VPN auf. Oder ich habe die Software auf meinem PC einfach, ohne dass ich da irgendwelche spezielle Geräte gekauft habe.
Und oder dann halt Hybrid. Also Hardware in der Firma, Software auf dem PC, das gibt es auch.
Ja,
alles. Also letztlich, das ist halt immer nur die Frage, wo implementiere ich es genau. Ja.
Genau, und da gibt es dann halt verschiedene Varianten von. Und die einen verstehen sich und die anderen verstehen sich nicht. Was ich gerne benutze, ist SSH. Das ist eigentlich so ein Dienst, um sich irgendwie auf einem anderen Rechner anzumelden, hat man irgendwie aus der Linux-Welt, ist das?
So Unix-Welt?
Unix-Welt.
Gibt es aber auch unter Windows inzwischen. Also schon seit längerem.
Ja, sowas in der Richtung.
Gut, da kann man drüber tunneln, das ist auch ganz interessant, das stimmt. Ja,
das ist sehr
toll. Also das ist zum Beispiel was SFTP macht, das ist FTP, also File, also Dateien hin und her übertragen und verwalten, aber mit Verschlüsselung.
Mhm.
Das funktioniert dann in Wirklichkeit über so einen SSH-Tunnel. SSH ist aber eigentlich Secure Shell, das heißt eigentlich eine Kommandozeile auf einem anderen Rechner. Kennt man so Eingabeaufforderungen unter Windows zum Beispiel, ist eine Kommandozeile.
Mhm.
Und das Ganze
gibt's, eintippen.
Da kann man was eintippen, Befehle eintippen und die werden dann ausgeführt. Das gibt es aber auch über Netzwerk für andere Rechner. Das heißt, ich tippe Befehle ein, aber in Wirklichkeit bin ich eigentlich auf einem anderen Rechner unterwegs, gar nicht auf dem, an dem ich gerade sitze.
Also man kann im Prinzip diesen Rechner über so eine Eingabemaske steuern.
Richtig.
Nur dass, halt, dass man halt nur Text hat und keine grafische Oberfläche.
Genau, und das, die verschlüsselte Variante, die man so häufig antrifft, ist SSH.
Früher und hat man da Telnet verwendet.
Telnet,
nicht ganz so
es gab richtig. Auch früher mal RSH, Remote Shell. Ja. Das ist aber noch länger her. Und SSH kann man eben auch verwenden, um Dateien zu übertragen, um ganz krude Sachen zu machen. Weil es im Endeffekt eigentlich nur ein Datentransferkabel, also ein virtuelles Kabel ist, auf dem verschlüsselte Daten hin und her gehen. Und da kann man dann halt im Grunde so ziemlich alles mitmachen.
Kann man zum Beispiel hingehen und einfach bei SSH einen Parameter angeben und dann öffnet der so eine SOX 5 Proxy. Und dann kann man seinen Browser auf diesen Proxy leiten.
Aha.
Dann geht der gesamte Browserverkehr über diese SSH-Verbindung. Das heißt, nach außen hin sieht es dann nicht aus, als wäre ich jetzt im Internet, sondern der andere Rechner, auf dem ich mich verbunden habe.
Okay.
Das ist dann zum Beispiel nett, um zum Beispiel so länderspezifische Sachen zu umgehen, weil irgendwie zum Beispiel der eine Server liefert an Deutschland nur die deutsche Seite aus, aber ich möchte jetzt unbedingt die englische Seite mal sehen. Der macht das aber anhand der IP-Adresse. Oder es gibt dann halt irgendwelche Inhalte, die dann halt gesagt werden, dieses Video oder sowas darf man jetzt nur in Amerika gucken. Und wenn man dann irgendwie seinen Browser auf eine amerikanische Adresse umleitet, dann kann man es trotzdem gucken.
Okay, dann braucht man aber in Amerika erstmal so einen Rechner, den man da so verwenden kann dafür.
Genau, braucht man da irgendwie so einen Rechner, auf den man sich verbinden kann.
Hat aber ja nicht jeder. Gibt es da sowas?
Es gibt so auch so Dienste, wo man sich irgendwie so anmelden kann. Dann kriegt man so ein Passwort. Dann
hast du da mal einen Namen? Ja, aus dem Kopf?
Nee. Findet man bestimmt bei Google.
Aha.
Ja. Ja, ich find diese Dienste dann sehr praktisch, wenn ich mir halt zum Beispiel irgendwelche Sachen eben anzeigen oder auch mal Video kaufen will oder Musik kaufen will und die ist dann in Deutschland nicht erhältlich oder nur in irgendeiner verkrüppelten Version oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich halt den Vorteil, dann gehe ich halt auf eine amerikanische Seite oder eine englische Seite oder also eben übers VPN tue ich dann so, als wäre ich ein Einheimischer und kann es dann trotzdem legal kaufen. Ja, das ist manchmal der einzige Weg, um irgendwelche Sachen zu kriegen.
Ja, das Internet hat ja an sich keine Ländergrenzen. Die werden halt nur irgendwie künstlich eingebaut. Funktioniert halt nicht so toll.
Ja, das ist halt, ich meine, diese ganzen Vertriebssysteme sind halt alle aus einer Zeit, als es das noch nicht gab. Und die rechte Verwertungsfirmen haben sich halt offensichtlich vor Jahren mal dafür entschieden, dass sie einfach den Fortschritt ignorieren und
und erstmal so tun, als wäre es egal, dass man halt im Internet von allen Seiten auf alle Länder drauf zugreifen kann.
Man hat halt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich halt an oder man passt sich halt nicht an. Und sie haben sich entschieden, sich nicht anzupassen. Und insofern gehe ich davon aus, dass sie früher oder später sich entweder dann doch noch anpassen, weil sie merken, dass sie sonst nicht überleben oder sie werden nicht überleben.
Ja. War glaube ich, mit den Filmstarts so eine Sache, dass sie denn früher länderweise waren und in Zwischenzeiten müssen sie mehr und mehr in allen Ländern gleichzeitig die Kinofilme zum Starten bringen.
Ja, einfach aus.
Weil sie sonst halt von den Leuten kopiert werden, weil sie sagen, komm, im anderen Land, die dürfen den schon gucken, wir nicht. Warum das?
Klar. Ich sehe auch nicht ein, warum ich irgendwie, wenn ich Futurama gucken will oder irgendeine andere Serie, die ich gerne gucke und die ist in den USA schon seit 2 Jahren da und hier wird sie halt immer noch irgendwie übersetzt und nicht gesendet und dass ich sie deswegen nicht kaufen und gucken kann. Ja, ich meine, was interessiert es mich, wann das ins Deutsche übersetzt wird, wenn ich es eh auf Englisch gucken will? Ja, ich habe einige DVDs mir damals aus den USA bestellt. Das waren Filme, die konnte ich in Deutschland überhaupt nicht kriegen, weil sie vergriffen waren, aus welchen Gründen auch immer, aber sie waren nicht erhältlich und das waren keine Blockbuster, das waren jetzt keine Filme, die jetzt gerade neu im Kino waren, ja. Sondern das waren Sachen, die zum Teil 20 Jahre alt waren.
Ja,
zum Beispiel
na,
wie hieß er nochmal, Dr. Strangelove oder wie ich die Bombe zu lieben lernte. Den wollte ich vor ein paar Jahren mal gucken. Ich bin in den Laden gegangen und die haben gelacht und meinten, ja, gibt's nicht. Ich so, wie, gibt's nicht? Der Film ist 30 Jahre alt. Ja, gibt's nicht.
Ja.
Ja, gut, bei...
Muss halt immer irgendeine externe Firma extra importieren und wenn die Firma das halt gerade nicht angebot hat. Also man bekommt schon viele englische Sachen auch in der Zwischenzeit in Deutschland.
Aber das war irgendwie ein Lizenzierungsproblem. Ja. Und was weiß ich, auf jeden Fall, ich habe es mir dann halt von Amazon kaum halt aus den USA bestellt. Ja. Mhm. Ich meine, mit Kreditkarte ist das kein Problem. Ja. Ja. Ich weiß nicht, zwischenzeitlich gab es nochmal ein Problem, weil dann die Content... Inhaber dann irgendwie den deutschen Zoll angestiftet haben, da alles rauszuziehen, von dem sie der Meinung waren, dass das nicht legal importiert war, weil sie halt versucht haben, diese Lücke zu stopfen. Inzwischen gibt es halt das Internet und da gibt es keine Zöllner.
Ja.
Ja, oder beziehungsweise inzwischen ist das Internet breitbandig genug, dass man sich solche Sachen halt online ziehen kann. Ja, das war vor 10 Jahren halt noch nicht der Fall. Ja, also...
Ja, Zollschrank im Internet.
Tja. Es gibt immer noch Politiker, die davon träumen.
Ja, immer noch.
Die werden auch noch eine Weile davon träumen, denke ich.
Ich würde schon sagen, ja.
Weil es lässt sich halt einfach nicht umsetzen. Weil man spätestens mit irgendwelchen Tunneln
man darf ja wohl
alles noch, wieder umgeben kann.
Man darf ja wohl noch Träume haben.
Das ist wie in China. In China konnten sie auch die Tunnel nicht verbieten, weil die ganzen Firmen halt die Tunnel einsetzen. Und die Firmen dann gesagt haben, nee, wenn ihr die Tunnel verbietet, dann gehen wir alle. Warum macht euren Scheiß doch alleine?
Wir sind eben ein bisschen international aufgestellt.
Eben.
So,
Ja, es geht halt nicht hundertprozentig. Also ich meine, China und Iran probieren es halt, ja, mit letztlich demselben System. Also die alle Internetknoten sozusagen aus dem internen Inlandsnetz nach draußen gehen halt über staatliche Stellen und werden dort irgendwie gefiltert. Die Chinesen machen es halt auch mit einer riesen Manpower. Also die haben da eine riesen Behörde an Leuten, die wohl ständig an den Filtern rumschrauben. Aber es gibt halt immer Leute, die Wege finden, diese Filter zu umgehen.
Ja, da hatten wir auch schon eine Sendung zu Zensur.
Ja. Die vorletzte oder so ähnlich.
Ja, ja, gar nicht so lange her.
Ja, genau.
Also wer das nicht gehört hat und da interessiert ist, hört sich einfach die alte Sendung nochmal an.
Ja, alle anderen gibt es auch nochmal zum Nachhören. Auf nordfunk.cccmz.de. Die Musik, die wir spielen, kann man da runterladen. Man kann Kommentare hinterlassen. Und damit ist für heute die Sendezeit rum. Wir hören uns wieder am 3. Januar, das, wenn ich mich nicht täusche, das ist der Sonntag, um 12 Uhr auf Radio Rheinwelle 92,5.
Genau, und dann schon wieder am 10. Januar.
Und dann schon wieder am 10. Januar.
Das müssen wir uns jetzt zwei tolle Themen überlegen.
Für das geht jetzt Schlag auf Schlag. Da müssen wir gleich noch drüber reden. was wir da machen.
Gibt es dann aber auch, sobald wir irgendwas gefunden haben, als Ankündigung auf unserer Webseite, nordfunk.cccmz.de.
Jo. Und damit machen wir Schluss.
Wünschen euch noch einen schönen zweiten Advent.
Und eine schöne Weihnachtszeit. Im Studio waren der Tanjev,
der Pi
und der Carsten. Nordfunk.